Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 230. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus.
Moin, moin.
Moin, moin. Hört ihr diesen satten Martin? Und ich meine nicht, dass er Martin gegessen hat, sondern der Martin hat den Sound schön.
Ich habe extra für euch jetzt den Sound schön gemacht und ich hoffe, es gefällt euch. Ich dachte, da musste mal die nächste Stufe gezündet werden. Und nicht nur, dass ich hier satt und glücklich vor euch sitze, nein, wir haben auch neuen Sound und ich hoffe, das funktioniert und man hört es ein bisschen raus.
Also ich höre es jetzt schon über Skype ganz gut und ich hoffe, krass, wir kriegen das auch mit zwei Spuren hin. Das heißt, ihr kriegt den Martin ungefiltert. Das wäre mal so der Plan. Aber wir werden sehen, ob wir auf die Fallback von mir beide Spuren aufgezeichnet gehen müssen oder ob wir doch eine schöne getrennte Spur in den Podcast kriegen. Das wäre auch geil.
Ja, das wäre natürlich Oberpremium, ne?
Oberpremium.
Ja.
Sehr schön. Ja, wir sind jetzt auch schon im Donnerstag. Am Wochenende kommt die Folge schon wieder raus. Das heißt, ich muss mich morgen schnell an den Schnitt geben. Und so zwei Spuren schneiden ist immer so ein bisschen tricky. Deswegen, ich hoffe, ich kriege das alles hin in der Kürze der Zeit. Aber dafür habt ihr dann am Sonntag eine schöne Folge.
Aber du hast ja vorsichtshalber auch Skype aufgenommen, ne?
Ja, so genau. Wenn alles reißt, kann ich darauf gehen. Aber wir haben natürlich einen Qualitätsanspruch. Wir gehen auf jeden Fall, wenn es geht, auf die getrennte Spur. Und dann könnt ihr uns gerne schreiben, wie ihr es gefunden habt. Und ich hoffe, ihr schreibt nicht es wie vorher. Dann können wir ein bisschen weinen.
Also der Aufwand muss sich ja jetzt lohnen, ne? Wenn wir schon das sowas machen.
Und es ist auf jeden Fall Martins. Martin hat in neues Equipment investiert, ich noch nicht. Also bei mir müsst ihr nicht so genau hinhören, sondern ganz schön bei Martin hinhören.
Ja, wenn ihr Fehlerquellen hört oder irgendwas, aber das sollte eigentlich ganz gut sein hier. Mal sehen, ja.
Schönes Ding hat er da. Sehr gut. Ja, ihr habt es ja mitgekriegt, ich war ein bisschen im Urlaub, deswegen war das alles ein bisschen verzögert. Und du warst auch das erste Mal wieder in Holland.
Ja, Gott sei Dank, ey.
War wieder mal Zeit für, ne?
Ja, das Haus hatte es bitter nötig. Ich habe ja auch keine Möglichkeiten hier zu grillen. Ich habe auch viel zu viel zum Grillen mitgebracht genommen. Und nach getaner Arbeit haben wir immer den Grill angeschmissen. Wir waren aber auch so einmal extern essen. Einmal Abendessen extern, einmal gefrühstückt woanders. Und es war so überfällig. Wir haben auch das gute Wetter mitgenommen. Und ja, das Haus haben wir schön fertig gemacht und uns dann schön belohnt. Wir waren auch inzwischen, wir haben uns getraut, wieder in die Supermärkte dort einkaufen zu gehen. War ja auch immer so ein Thema. Wir wollten ja eigentlich immer alles direkt von hier mitnehmen. Ja, aber inzwischen, wir sind beide da zweimal geimpft und Masken tragen wir trotzdem in den Supermärkten. Passen noch auf. Und ja, müssen wir mal gucken. Ja? Wir haben geile, die typischen holländischen Sachen eingekauft, die man sonst eigentlich nicht immer kauft, wenn man so oft da ist, aber wir wollten diesen ganzen Vibe spüren.
Was war das?
Ja, du weißt ja, was die typischen Sachen sind. Frikandeln braucht man natürlich, Fritten braucht man. Man braucht Fla, braucht man.
Oh ja, Fla ist ganz wichtig, ja.
Hagelslag braucht man. Gouda oder Beemster, ne? Wie du magst. Habe ich irgendwas vergessen? Ein geiles IPA.
Auf jeden Fall.
Also auch Craft-Biere sind für mich Holland, ne?
Auf jeden Fall Düvel oder Le Chouf wäre bei mir auf jeden Fall im Korb gelandet.
Auf jeden Fall zwei Belgier hier fein aufgezählt, ne?
Ja, ist ja klar.
Ich habe auch amerikanisches Craft Beer geholt, aber ist ja auch egal. Also die Craft Beer Auswahl im Regal von einem Supermarkt halt, ne? Da ist immer wieder noch schön zu sehen. Gibt's auch so immer noch nicht bei uns, ne? Ja, dann was kauft man sich denn sonst noch? Es gibt noch viele Sachen, die man aufzählen könnte, die wir schon ausblenden, weil das so ein Bullshit ist. Aber das war es, glaube ich, eigentlich, so ein Chromen.
Und wie habt ihr Fritten und Frikandel? Habt ihr eine Fritteuse?
Nee, die haben wir abends zum Essen geholt.
Ja. Also extern gegessen?
Ja, das war unser Abendessen einmal.
Ja, natürlich, es ist auch Classic, ja.
Ja, da ist auch der Preis geblieben, aber krasserweise muss ich sagen, wir waren im Beachclub, wir haben zwei große Cola getrunken. Wir waren auch nicht immer, wir waren noch nicht so oft in dem Beachclub, aber zwei große Cola haben 14 Euro gekostet.
Wupp, wupp.
Ja, und das war dann auch noch eine beschissene Zero, also Alter. Ja, und vor der Abfahrt sind wir frühstücken gegangen in unserem Lieblingsstrandclub, hast du bestimmt auch gesehen.
Mhm.
Mit diesem mega geilen Ausblick, Strandclub See. Das ist so quasi das erste, nee, das letzte Gebäude in Südholland bevor Seeland anfängt. Das ist wirklich auf der Grenze, ne?
Ja.
Und wir haben da mal ein Frühstück zu uns genommen. Und wir sind uns nicht sicher, kostete es immer 9,50 € oder 10,50 €. Aber es war garantiert nicht teurer, ne?
Mhm.
Jetzt kostet das gleiche Frühstück 14,50 €. Und auch alle anderen Sachen sind so 40-50% teurer in diesem
Club geworden.
Und ich glaube, das hat schon irgendwas mit Corona zu tun, dass sich jetzt das Geld wiederholt oder es schwerer ist, Mitarbeiter zu holen, bekommen, ja, ne? Das,
aber ist es, war schon heftig. Versuchen Sie das dann wenigstens zu kaschieren mit mehr Leistung, so dass es dann heißt, es gibt dann einen zweiten Kaffee dazu oder ist alles gleich?
Nein, bei 14,50 € ist eh der Kaffee noch nicht dabei gewesen.
Ja, gut.
Das und ist schon, ja, es war alles eins zu eins wie sonst. Also, ne?
Ja.
Sogar, also vom Belag und von den Sachen, alles eins zu eins einfach teurer und ja, der Laden ist ja eh voll, also das muss man ja sagen, ne? Der in dem Jahr, wo wir in Holland mit dem Haus angefangen haben, war der komplett neu. Da war immer mal ein bisschen noch Platz und ist leer. Vorletztes Jahr war dann schon ein bisschen voller, ne? Und letztes Jahr können wir halt schwierig sagen, ne? Und ja, wo wir da waren, war eine Schlange auf dem Steg.
Krass.
Ja, wir hatten zum Glück reserviert.
Ja, also ich glaube auch, dass es halt am, also Corona, die weiß ja auch nicht, wie es der Gastro da in Holland gegangen ist, welchen Support die da bekommen haben. Ja, vielleicht haben die Kredite aufgenommen und sich damit über Wasser gehalten und müssen das jetzt zurückholen, ne? Oder ja, sie riechen einfach, dass sie jetzt mehr Geld verdienen können. Das ist natürlich auch.
Aber das ist ja auch die Frage, die wir uns jetzt selber stellen, ne? Sollen wir einfach jetzt 20% teurer werden und das an die Mitarbeiter abgeben? Ist halt so eine Frage an sich, ne? Heutzutage ist eh schon die Kalkulation anders wie vor 20 Jahren, ne? Mhm. Du früher gesagt hast, irgendwie 20% von deinem Umsatz ist Personalkosten. Das sind ja oft jetzt schon 40%, ne? Oder mehr. Ja. Aber ja, eigentlich musst du jetzt noch weiter höher gehen, aber so, wir waren heute, meine Kinder durften sich aussuchen, wo wir essen gehen. Wir waren in der fetten Kuh, Überraschung. Und da saßen neben uns so vier Jugendliche und haben gesagt, boah, bescheuert, 9,50 € für einen Burger. Die haben das bestellt, aber die waren überhaupt nicht happy, weil das Produkt 9,50 € kostet. Und wir denken so, scheiße, das muss eigentlich noch 2 € teurer werden wegen den Personalkosten. Ja. Damit wir, also wir kriegen kein Personal mehr aktuell, ne? Also ist einfach gerade voll vorbei. Aber so, damit der Job lukrativer wird. Aber das, wenn wir das alleine machen würden, das ist ja so ein unfairer Wettbewerb. Die anderen sind ja immer noch so günstig und bezahlen die Leute nicht billiger. Dann gehen die eher zu den anderen Leuten hin, ne?
Ja. Ja. Es ist echt eine schwierige Kiste jetzt, wie das wieder anläuft. Ich meine, in Holland hast du dann an einem Strand Butze, da ist ja eh wahrscheinlich Touris, die Leute kommen jetzt nicht unbedingt, das sind ja keine, eher weniger Stammgäste, bestimmt haben sie die auch, aber das ist ja halt auch so ein Ding, du kommst da hin, du willst was trinken, du siehst das, du willst da rein und dann, ja, dann bezahlst du das Geld halt, ne? Also da dreht sich ja auch keiner um, da dreht sich ja auch keiner um und sagt, ich laufe jetzt noch mal eine halbe Stunde in die andere Richtung zu der Butze, ne?
Du hast ja echt auch meistens gar keine Möglichkeit. Vielleicht ist es dann so eher so, dass du vielleicht nicht ein zweites Mal dahin fährst und versuchst was anderes aus oder trinkst deine zweite Cola nicht. Also ich habe mir auch eine zweite Cola verkniffen, also für 7 €. Ja, vielleicht hätte ich auf Cocktails umsteigen müssen oder so. Ich
Gin Tonic.
Weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Ja. 7,50 € und Gin Tonic wahrscheinlich, genau. Ja. Oh Mann, ja, aber wird generell eine schwierige Kiste. In der Gastronomie gibt es mega, also hier auch in Köln zum Beispiel mega den Notstand, ne? Ganz viele sagen, dass wenn jetzt noch einer ausfällt oder in Urlaub geht, dass sie noch weniger Tage öffnen können, da müssen die wirklich mehr Tage zumachen oder die Person begrenzen. Ich kenne jemanden,
der hat
eine neue Gastronomie, die er eigentlich aufmachen wollte, die er nicht aufmachen kann, weil er kein Personal hat und nicht findet.
Ja.
Wir finden kein neues Personal, also ist wirklich so. Früher war, du hast eine Anzeige geschaltet, ne, die kostet auch Geld, ne, natürlich, aber dann haben sich vielleicht 10 Leute drauf beworben, die überhaupt gar kein Deutsch sprechen, aber bei dir arbeiten wollten, ne? Dann hast du noch so 10 Leute gehabt, so gemischtes Publikum, sag ich mal. Und davon war 1, 2 Leute dabei, wo du sagst, kannst du dir vorstellen. Jetzt haben wir 2 Anzeigen geschaltet gehabt, haben Geld draufgeschmissen, nur extra. Und wir haben 0 Bewerbung. 0. Es hat sich niemand beworben. Und das ist halt krass. Also, wo du eigentlich denkst, boah, es gibt voll viele Leute, die nicht arbeiten gehen können und so. Und weißt du, was wir auch ganz oft hören? Wir kriegen ja gerade Hilfen, wir kriegen Kurzarbeit. Warum soll ich mir jetzt meinen Arsch noch hochkriegen und dann für ein paar Euro mehr jetzt Vollzeit wieder arbeiten? Warum? Ne? Auf der anderen Seite, es gibt Leute, die arbeiten im Impfzentrum, im Testzentrum, was überhaupt nicht verwerflich ist, die jetzt besser verdienen oder eine einfachere Arbeit machen. Ne?
Ja.
Auch krass. Oder ich kenne auch einige aus der Gastronomie, die umgeschult haben. Ne? Also die haben jetzt angefangen, dann einen Außendienst zu arbeiten oder irgendetwas anderes. Und sind da jetzt happy und gehen auch nicht mehr zurück. Also die Gastronomie und auch Hotellerie haben super viele Gäste verloren. Ich habe jetzt auch schon von den ersten gehört, die haben eine Stornierung von ihrer Hotelbuchung bekommen, weil die kein Personal haben.
Ja.
Das ist krass.
Ja, also ich glaube auch, dass es ist, die Leute sind halt, die haben sich halt als den Arbeitsmarkt Gastronomie haben sie sich ein bisschen halt auch abgewendet, weil da kann ja auch der Gastronom nichts für, wenn er nicht aufmachen darf, nur die Leute müssen ja trotzdem irgendwas zu essen haben. Und dann wird sich halt umgeguckt und dann hast du einen anderen Job. Und dann ist ja auch die Frage, wenn du mal aus der Gastronomie raus bist und hast einen guten Job mit anderen Arbeitszeiten und. Ich meine, das ist ja auch, es ist ja jetzt nicht jeder Gastronomie verliebt, dass er da unbedingt arbeiten möchte. Die Menschen gibt's ja auch, dass das für die ihr Leben ist und das ist ja auch gut, aber ich glaube, dass es auch viele gibt, die da arbeiten und froh sind, wenn sie ja was anderes machen könnten und wenn sie die Chance haben und die haben vielleicht viele gehabt, dann sind die halt weg für die Gastronomie.
Ja, da muss ich ganz was Neues aufbauen. Also und da muss das auch natürlich lukrativer und attraktiver werden, ne, für die neuen Mitarbeiter. Du musst dir quasi eine neue Generation ranziehen eigentlich am Ende, ne?
Also ich glaube halt, das ist natürlich eine schöne Idee und wäre cool, wenn das funktionieren würde, aber ich glaube einfach, wenn du dir jetzt mal überlegst, es gibt jetzt so einen nächsten Schwall an, ich meine, das sind ja klassisch Studenten oder Schulabschlüsse, weißt du, das ist im Moment alles, also ich denke mal, vielleicht nächste Jahreshälfte sieht da auch schon wieder anders aus. Das ist natürlich jetzt gerade krass, weil die Leute, die weg sind, die kommen nicht wieder. Und es gibt gerade keine neuen, weil die alle noch in irgendwas drinstecken. Die haben noch kein Studium angefangen, die haben noch keine Ausbildung angefangen oder sonst irgendwas. Dass es irgendwie gerade Leute gibt, die sich umorientieren. Das sieht in einem halben Jahr, glaube ich, schon wieder ganz anders aus. Ich denke, es ist jetzt eine Durststrecke, die muss man halt überstehen. Das ist halt auch echt kacke. Aber ich glaube, dass es schon eher zu dem alten Schema wieder zurückfallen wird, weil es drücken ja wieder wahnsinnig viele Menschen auch junge Menschen von unten wieder nach, die irgendwie was suchen, was machen wollen, Geld verdienen möchten, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist ja das, was ich meine, wo wir eigentlich auch ansetzen sollten.
Ja, und
da wieder neue Leute zu gewinnen teilweise, ne?
Ja, weil ich glaube halt, die anderen Stellen neben der Gastro, die sind ja jetzt auch alle erstmal voll wieder mit den Leuten, die auch umgeschult haben oder die dann wieder aus der Kurzarbeit rauskommen. Das wird sich ja auch wieder einpendeln. Es ist aber halt, es dauert halt.
Ja, irgendwann wird das Personal auch von den Testzentren, Impfzentren nicht mehr gebraucht. Dann ist das wieder alles beim Hausarzt und all sowas, ne? Und dann geht es auch wieder das zum Beispiel ein bisschen zurück, ne? Die Leute werden bestimmt ein bisschen mehr online einkaufen. Das wird sich nicht ändern, glaube ich.
Nee.
Ja.
Ich glaube, dass halt auch viele in der Zeit, die sich dagegen gewehrt haben oder auch die es nicht konnten, weil sie vielleicht auch schon älter sind und sich jetzt mit der Materie nicht so gut halt auskennen, jetzt auch Online-Shopping für sich entdeckt haben. So Ü60 zum Beispiel oder die einfach technisch gar nicht so die Affinität hatten, das überhaupt hinzubekommen, irgendwas bei Amazon zu bestellen zum Beispiel. Und es ist, meine Mutter fängt, also das hat die hat mich früher mal gesagt, kannst du mir das mal bestellen? Mittlerweile wird es dann halt auch irgendwie von irgendeiner Marke, wo sie irgendwas haben wollte, geht die auf die Internetseite und bestellt sich das. Das hat die vorher nie gemacht. Ich glaube halt schon, dass die da, damit jetzt erstmal so ein bisschen auch erst in Berührung kommen mit dem Online-Shopping und natürlich kriegt das jetzt erstmal einen weiteren Boom, ne?
Ja, das ist echt krass, und aber ich glaube einfach, du, Christian, solltest jetzt umschulen und bei uns anfangen. Das wäre der Moment.
Ja?
Okay. Ja.
Ja, okay.
Oder nicht?
Wir können da gerne nachher mal ein Bewerbungsgespräch führen und dann können wir über Urlaub und Gehalt sprechen. Und wenn du mich dann immer noch haben willst, kein Thema.
Eieiei, jetzt fängt es ja schon so an, ey.
Ja.
Heute, also was zum Beispiel ganz für uns positiv ist, zum Beispiel heute Abend in der Schicht, 2 Sous-Chefs, die gerade arbeiten von anderen Läden, die jetzt gerade immer noch auf Kurzarbeit sind und deswegen bei uns arbeiten können. Das rettet mir gerade einen Arsch. Aber wenn die auch wieder bald aufmachen, sind die auch natürlich nochmal weg. Und einer unserer besten Männer, also ungelernten Köche, sage ich mal, die bei uns gearbeitet haben, der war einfach zu gut. Der hat immer so als Teilzeit bei uns, auf Teilzeit bei uns gearbeitet. Den habe ich, ich habe den Kontakt hergestellt. Am Ende war er, der überzeugt hat und warum, ne, dass er die Ausbildung bekommen hat. Der macht jetzt im Ochs und Klee seine Ausbildung.
Oh, geil.
Und das ist richtig, das freut mich so richtig hart, weil das ist so ein Typ, also ich habe niemanden gesehen bei uns im Laden, der jemals so schnell alles gelernt hat, obwohl er komplett jemand Ungelerntes ist, ne? Und der es mit einer Freude macht. Ne? Also so ein krasser Typ einfach, auch so nicht nur bei uns in der fetten Kuh, ich habe das woanders auch noch nie gesehen, dass jemand so schnell alles lernt und
cool
einfach mit viel Bock macht. Und hab den auch von vornherein gesagt, dass er in die Richtung direkt gehen soll. Und erste Kontakt, erste Vorstellungsgespräch hat direkt geklappt. 2 Monate später fängt er seine Ausbildung an. Also der macht jetzt seit einem Monat. Richtig cool. Ja, und bleibt uns immer noch als Aushilfe erhalten.
Sehr schön. Hast du mich jetzt gerade in einem Atemzug mit 2 Sous-Chefs genannt, die bei dir arbeiten? War das die Brücke? Ja.
Ja, genau. wir werden mal sehen, ob du neben denen bestehen kannst. Gucken wir uns.
Nein, niemals.
Aber selbst die haben sich heute beklagt. Das ist ja super schwül. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist.
Ja, ist hier auch ganz übel.
Ja, und heute am Grill stehen ist kein Zuckerschlecken. Ja. Und ich hatte eigentlich heute auch, um da mal die Brücke zu schlagen, eigentlich geplant mit meinen Kindern zum, einfach wirklich für den Küchenfunk, damit wir was zum Besprechen haben, dass wir zu dem neuen veganen Burger King gehen.
Habe ich
weiß nicht, ob das gesehen.
Habe ich gesehen, ja.
Ja, und das wollte ich mir anschauen, aber meine Kinder wollten zum Verrecken da nicht hin. Die wollten in die fette Kuh. Das waren super lange schon nicht mehr da essen, haben sich ganz doll gewünscht.
Ja, gut. Ja. Das war Kinderwunsch, ist völlig, völlig zu Recht.
Tja, aber hallo, ja. Aber das interessiert mich trotzdem noch, der vegane Burger King. Weil ich finde das ja eigentlich geil, wenn du schon Junkfood isst auf dem unteren Niveau, dann kannst du auch Fleischersatz essen und ist doch cool, ne, wenn man da komplett drauf sitzt.
Und das ist halt ja, das ein ist Pilotprojekt in Köln, das ist der einzige, den es im Moment gibt, oder?
Genau, das ist ja der erste weltweit und soweit ich weiß, geht das auch nur diese Woche, deswegen wollte ich auch heute eigentlich dahin. Aber ich weiß nicht, ob es länger geht, aber
Das ist ein bestehender Burger King, der
genau, war? Genau, der wurde jetzt nur so außen umfoliert und innen drin ist der ganz normal, außer das Angebotstafel ist weg, die Angebotstafel ist weg. Sogar von Bekannten von mir wurde dieser Laden geführt und der hat den an Burger King direkt wieder verkauft. Und hätte mich mal interessiert. Also, was ich gegessen hätte, wäre dieser Long Chili Cheese.
Oder heißt das? Chicken.
Chili. Ach, keine Ahnung mehr. Den fand ich irgendwie früher sehr geil, so gerade wenn man so irgendwie in der Altstadt was getrunken hat, sich den noch so zu gönnen. Ja. Hätte ich heute ausprobiert, aber beim nächsten Mal vielleicht.
Dann haben die das komplette Produktportfolio dann in vegan dahin gedübelt, oder?
Genau, und das in Zusammenarbeit mit dem schönen Weltkonzern Unilever.
Natürlich.
Die machen ja so diesen wie heißt er? Vegan Butcher, wie heißt es denn in Deutschland? Weißt du, was ich meine? Yeah. Ne? Da gibt es so eine Serie. Also Vegan Butcher oder so hieß das in Holland und in Deutschland gibt es das auch nochmal, irgendwie mit einem etwas anderen Namen, aber gleichen Logo.
Mhm.
Ja. Mhm. Und am Ende ist das der gleiche Konzern, zu dem auch Knorr und so gehören, ne? Ja. Aber okay, ey, ich will's auf jeden Fall mal probieren, gucken und anschauen, weil ich echt glaube, ey, wenn du sowas isst, dann kann man es wirklich, wenn es so ein Ersatzprodukt nehmen. Also beschissener kann es ja nicht mehr werden.
Finde ich einen geilen Ansatz. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber im Grunde hast du total recht. Im Grunde hast du total recht, wenn du. Ist doch eigentlich egal. Also das ist ja jetzt. Und, ja.
Und es gibt ja diesen krass überteuerten Laden, Vegan Junkfood Bar in Amsterdam, Rotterdam. Hatte ich bestimmt schon mal von damals berichtet, wo ich da so einen Chicken Hotdog für 13 Euro bestellt hatte. Und es hat in meinem Leben wirklich noch nie so etwas so stark nach Hähnchen, gegrillten Hähnchen geschmeckt, wie dieses Hotdog. Ne?
Ich erinnere mich,
ja. Also ging es ja auch hin. Ob das alles so gesund ist, ist halt so die Frage. Ne? Aber fürs Tierwohl ist das schon mal eine ganz coole
Sache. Ja, die Frage ist, ob es ungesünder ist, wie das andere, was auch, also wenn du dann schlecht gehaltenes Fleisch hast und was die für Medikamente kriegen, Bam und alles, ne? Und also das finde ich einen spannenden Ansatz.
Ich denke mir auch, in der Entwicklung von diesem ganzen veganen Kram ist man ja auch noch nicht am Ende.
Mhm.
Ne? Vielleicht kriegt man das ja auch ein bisschen natürlicher, ohne so viel Chemiebaukasten hin. Wäre ja auch super.
Ja. Ich und glaube, dann es
reguliert
ist,
sich das.
Ja, ja. Ich glaube halt, es ist schon ein Stück weit ja, das ist ja ein Verkauf, also preisoptimiert, ne? Dass die Leute, es ist ja nicht nur, glaube ich, funktional, dass so viele Zusatzstoffe drin sind, aber teilweise ja auch einfach Geschmack und auch Preis, dass du den Preis halt oder den Ertrag von so einem Produkt natürlich auch nach oben schiebst. Ich glaube, es ist ja jetzt nicht nur, dass es unbedingt nötig ist, dass das Zeug drin ist.
Also meinst du, dass die ihre Margen noch mehr besser optimieren können, wenn das so was Vegetarisches ist?
Nee, dass sie jetzt diese Ersatzprodukte mit diesem hohen Anteil an Chemie, der da irgendwo ja auch drin steckt, dass das auch zur Optimierung des Gewinns drin ist und nicht nur, weil es unbedingt nötig ist für das Produkt.
Ja, ach so, okay, ja. Also klar, ne, so gebundenes Wasser, ne, ist ja immer billiger wie.
Ja.
Wie wenn du so ein Produkt direkt ganz nimmst. Ich vergleiche es immer mit Ketchup und da, wir entwickeln ja auch schon sehr lange einen eigenen Ketchup und da ist das auch die Gretchenfrage. Nimmst du jetzt ein gutes Tomatenmark, verlängerst das mit Wasser und bindest das dann ab oder nimmst du einfach eine gute Tomatensoße und kochst die runter?
Mhm.
Und, ne, auf welchen Weg triffst du dich? Du kriegst sehr ähnliche Produkte raus, aber abgebundenes Wasser ist immer günstiger, als wenn du ein gutes Grundprodukt nimmst und das noch einkochen willst. Ne?
Ja.
Das ist ja leider das. Und da siehst du, wenn man so mal guckt, ne, also ich glaube sogar ein Heinz-Ketchup ist nicht mal abgebunden, aber so billigere Produkte oder auch teilweise teure Sachen, zum Beispiel die Ankerkraut-Currysoße ist auch ein abgebundenes Produkt und so. Ne?
Wie bindet man einen Ketchup ab?
Ja, also das kann man eigentlich, am einfachsten ist mit Stärke, ne? Aber damit das auch stabil bleibt, nimmt man modifizierte Stärke. Damit, wenn du einen anderen Glanz willst, ne, dann arbeitest du mit Agar-Agar, Santan oder auch eine Kombination von allen drei, ne? Oder da gibt es ja noch ganz viele andere Stärke-Varianten da in der Industrie, damit du eine geile Konsistenz hinbekommst, ne?
Ja, ich habe jetzt schon mal, wenn ich zum Beispiel einfach nur schon eine passierte Tomaten, wenn du die nimmst, von der Konsistenz her, je nachdem natürlich, wie weit diese passierten Tomaten schon eingekocht sind, du bist ja schon fast da, ne? Also, dass du dann auch groß abbinden, da kommt da Zucker rein. Weiß ich nicht, inwieweit der Zucker, der bindet wahrscheinlich nicht, oder?
Aber, nee, der bindet nicht, aber der Zucker ist ein riesen krasser Faktor, weil das hat man jetzt auch, also das ist auch das größte Problem, so der Tomateneinkauf, ne? Du kaufst ja so Gebinde ein mit Tomatenpulpe oder geschälte Tomaten oder weiß Gott was. Und die haben ja so einen gewissen Zuckergehalt. Und dann, aber wenn die dann zu flüssig sind, du kochst das wieder runter, dann wird das auf einmal zu süß. Ne? Willst du auch vielleicht gar nicht haben, ne?
Ja.
Ja. Wir sind noch nicht am Ende. Wir bringen unseren Ketchup raus, wenn der richtig geil ist.
Ich habe nichts anderes von euch erwartet.
Wir sind schon, ich würde sagen, bei 97%. Es sind nur noch Details.
Ja. Wup, wup.
Ja, aber ist jetzt auch nichts Großartiges. Also ganz ehrlich, ein geiler Ketchup. Also was heißt nichts Großartiges? Das ist ein riesen Rattenschwanz und so, ne? Aber es ist halt ein Ketchup, es ist ein hausgemachter Ketchup, wo man weiß, man kauft was Besseres, als wenn du jetzt eine andere große Marke nimmst. Mhm. Ne? Da wollen wir ja hin, ne?
Ja.
Aber es sollte auch nicht, es gibt, ganz ehrlich, es gibt so viele Ketchup, die so homemade und irgendwas sind und dann der Apfelessig oder irgendwas so eine fiese Aromatik drin hat. Ich will schon, dass das an so einen Ketchup erinnert, den man kennt, ne? Und denkt, boah, das ist Ketchup und der hier schmeckt ein bisschen geiler. Das ist unser Ziel.
Ja.
Ja.
Ich bin gespannt.
Das ist verdammt schwer. Cola und Ketchup ist, glaube ich, das Ding, was am allerschwierigsten ist.
Ja. Bin ich bei dir. Ja. Wahrscheinlich Cola noch mal schwieriger.
Ja, Cola ist wahrscheinlich das Meisterstück, weil sonst hätte ja jemand schon Coca-Cola nachgemacht, oder?
Mhm.
Das ist ja, glaube ich, das Unmachbare am Ende. Ja.
Ja. Aber nur zurück hier, also wir waren ja eben bei Gastro und ja. Mitarbeiter und so. Wir waren ja jetzt auch eine Nacht in der Eifel in einem Hotel, haben da, die haben gerade frisch aufgemacht, das war die erste Nacht, die sie offen hatten. Wir wollten eigentlich zwei Nächte, aber die hatten nur noch eine frei. Haben gesagt, komm, wir müssen jetzt einfach mal raus, eine Nacht, das klappt. Dann sind wir auch zu zweit dahin gefahren und das ist ein relativ, es ist ein familiengeführtes Hotel, an einem Mar, echt schön, aber die haben so, lass mich, also vielleicht 50 Mitarbeiter oder noch mehr sogar, also es ist, die haben einen großen Wellnessbereich dran, die haben halt ein großes Restaurant, also eine Servicekräfteküche, die haben halt echt viel Leute da rumlaufen und da habe ich auch gemerkt, also wenn du so einen großen Betrieb wieder in Gang kriegen musst, ne, nachdem der dann zu war oder auf Sparflamme gelaufen ist, wenn das nur so ein Berufsreisenhotel warst, wo du dann nur so ein paar Sachen halt hattest, das ist echt eine Aufgabe, ne?
Gerade da, also bei diesem Hotel ist es, glaube ich, noch viel komplexer, ne? Also ich kann das ja gar nicht mal so richtig beurteilen, weil wir ja die ganze Zeit Betrieb hatten in dem Sinne. Ja. Aber die Außengast so zu reaktivieren mit diesem Runner-Service und den ganzen Kram, was dahinter hing, war für uns auch eine riesen Herausforderung, ein Rattenschwanz. Ich glaube, in der ganzen Corona-Zeit die größte Herausforderung, nachdem diesen Lieferdienst, ne, der Lieferdienst war natürlich schon umfangreicher, komplett neu aufzubauen und so. Aber das war jetzt schon krass und wir merken immer noch, dass es Optimierungsbedarf immer wieder gibt, dass wir die Leute nachschulen müssen.
Ja.
Die haben auch viel vergessen einfach, ne? Ey, da wird dann abends einfach nicht mehr die Spülmaschine sauber gemacht, da machen die einfach Feierabend, ne? Und dann dürfen wir die morgens sauber machen. Ja, das ist auch nicht im Sinne des Erfinders jetzt, ne? Aber ja, so Dinge halt, ne?
Ich meine, da hast du ja wahrscheinlich noch das Glück, dass die Leute es nur vergessen haben. Waren halt auch viel Personal neu, komplett neu. Also nicht viel. Also es war, du hast halt gemerkt, da wo es gehakt hatte, war dann halt auch wieder neue Personal einarbeiten. Dieses ständige Briefen, was du halt sagst, oder Nachbriefen. Und ich finde, das Allerwichtigste hast du aber auch gesagt, dass du die Probleme siehst und dann auch dagegen arbeitest. Ich glaube, das ist halt echt das Schwierigste an der ganzen Nummer, dass du siehst, dass du es wahrnimmst und dass du es verbessern willst. Weil, und das ist natürlich am Anfang gerade echt schwierig.
Das ist aber auch hart, oder?
Ja. Also ich habe jetzt auch echt keinen Bock, da irgendwie mich über irgendwas zu beschweren, weil das war wirklich, das haben die echt alles total gut gemacht. Aber wir waren ja jetzt schon ein paar Mal da und man hat schon gemerkt, wo es knirschte. Ne? Ich meine, du hast ja immer auch dann zusätzlich noch diese Corona-Beschränkungen, die dann auch wieder ja Dinge erschweren. Und das kommt halt alles zusammen. Und ich habe echt großen Respekt, wie die das alles hinbekommen haben und ja, trotzdem ein so schönes Erlebnis geliefert haben für jemanden, aber das war echt, boah, ja, es ist echt ein Act gewesen.
Ja, aber die hatten wenigstens neues Personal. Siehst du mal positiv.
Das ja, das habe ich auch gedacht. Ich meine, das ist natürlich auf dem Land. Ne? Das ist, ich glaube, das ist halt auch nochmal was anderes. Du hast, glaube ich, in der Eifel jetzt auch nicht so die Arbeitsmöglichkeiten so breit gestreut, wie das vielleicht in der Stadt ist. Ne? Wo du dann einfach auch mal ja, vielleicht auch flexibler bist, was anderes zu machen.
Also wir nehmen auch Leute gerne aus der Eifel, ne? Also liebe Leute, die dir zuhören.
Das ist ein ganz schön weiter Weg.
Du merkst, meine Verzweiflung ist groß.
Ja, es tut mir echt leid für euch. Aber ich meine, dann machst du um wann 12 Feierabend und musst dann noch 1,5 Stunden in die Eifel fahren, ist auch scheiße, ne?
Ja, das stimmt. Also Köln geht ja noch, aber...
Stimmt, ja, von, ja, ihr habt ja auch eine Eifel da oben. Stimmt, das ist ja nicht nur bei uns. Ja.
Die Eifel ist aber auch mal groß, das kann man ja auch nicht mal pauschal sagen, ne?
Das stimmt. Ja, auf jeden Fall wir waren morgens angereist und wollten mittags eine Kleinigkeit essen. Ja. Das war halt auch so Momente, wo es so ein bisschen angefangen hat zu haken, weil normalerweise hast du im Wellnessbereich ein Bistro gehabt, das war halt geschlossen. Das heißt, du hast einen Bademantel an, dann auf die Restaurantterrasse gehen. Du kommst da auch hin, aber dann wir haben auch gefragt und das war dann in Ordnung und dann sind wir halt mit dem Bademantel auf diese Terrasse zugegangen und das Servicepersonal ist halt total verunsichert gewesen, weil wahrscheinlich war das vor Corona ein Unding, dass du dich mit einem Bademantel auf die Terrasse setzen konntest. Ging aber ja jetzt nicht anders und war ja auch gesagt, es ist in Ordnung, dann kommst du da halt hin und dann
ja, aber die einen sagen dann halt, es ist in Ordnung, die anderen wissen, haben die Info.
Ja, genau. Ja, ne? Das war halt, ich habe echt gedacht, so, ja. Krass, das ist halt echt schwierig, diese Information, dass es dann auch geht und dann auch so kurzfristig an die betroffenen Mitarbeiter auch alle wieder weiterzugeben. So, auf jeden Fall, wir saßen dann auch da, dann kam ewig die Karte nicht. Dann kam eine Karte, dann war es aber zu spät. Das heißt, es gab nur noch die Nachmittagskarte und nicht mehr die Mittagskarte, die sie uns noch gebracht hatten. Und das war halt echt so ein, ja, es war ein Rattenschwanz. Es war, blöd gelaufen. Und dann habe ich, die hatten gegrillten Pulpo auf der Vorspeisenkarte fürs Mittagsding. Und da habe ich gedacht, boah, geil, da habe ich richtig Bock drauf. Und dann gab es leider nicht. Habe ich dann, muss ich mir was anderes aussuchen. Dann hatte ich die Wahl zwischen, ich glaube, Steak-Sandwich. Das war, das hat sich echt gut gelesen. Und die Alternative war das war das vegetarische Gericht auf der Karte. Da habe ich irgendwie total Bock drauf. Eine Rote-Bete-Maultasche. Und.
Also der Teig aus Rote-Bete oder
was? Ja, auch die Füllung auch. Das Ganze, das war der vegetarische Gang. Und da war dann ein Meerrettichschaum. War da dran und dann halt eine knallrote Maultasche, die dann auch angebraten war. Also es war eine so geile Maultasche. Ich weiß nicht, ob das ein Convenience-Produkt sein kann überhaupt. Rote Bete Maultasche. Ich würde darauf wetten, die haben die selber gemacht. Das war echt Hammer. Also das, und dann gab es noch karamellisierte Äpfel. Waren auch noch drauf. Das hat so genial geschmeckt.
Aber warum sollten die es nicht selber gemacht haben?
Ja, gut. Die haben halt viel auch auf der Karte. Ich meine, nachmittags dann nicht mehr. Weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, kommst du auf die Idee und machst eine Maultasche selber? So, ne? Ich meine.
Aber das ist doch schon ein teurer, ambitionierter Laden, oder nicht?
Ja, ich meine, dass die Rote Bete Maultasche hat. Ich glaube, 14 Euro gekostet.
Und das war ein Stück gewesen, ne?
Ja.
Ja, dann sollte die schon selbst gemacht sein.
Ja. Sehe ich so. Es war halt, der Teig war mit Rote-Bete-Pulver gefärbt und die Füllung, die war ein bisschen, da hätte ich mir einen Ticken mehr von versprochen. Ich glaube, das war so eine Richtung, so ein Polenta-Grieß-mäßig, aber sehr, ein bisschen fettiger. Da war eine schöne Butter drin. Und aber auch mit Rote Bete gefärbt. Also dieser Grieß, Rote Bete, vielleicht auch reingemixte Rote Bete mit dem Grieß und Butter, war halt so die Füllung von dieser Maultasche. Aber was wirklich der geilste Kniff war dieser Meerrettichschaum. Und Grieß der Apfel.
Meerrettichschaum, ne?
Habe ich, ich weiß gar nicht. Ich habe,
ja, ich hätte geschrieben.
Ah ja, dann war es wahrscheinlich auch Riesling. Nur der bringt ja im Grunde nur ein bisschen dann die Säure.
Ja.
Die Fruchtigkeit kam vom Apfel und diese schöne Meerrettich, leicht Schärfe. Das war so ein geiler Gang, hätte ich nicht erwartet.
Wäre da in der Füllung noch Blutwurst gewesen, wäre das der perfekte Küchenjunge-Gang wahrscheinlich
das,
gewesen.
Das, ja. Wobei ich mir nicht weiß, wüsste, ob das mit dem Meerrettich sich dann noch vertragen hätte.
Ja, ja, okay, vielleicht. Da hast du recht, ja.
Aber ich habe gedacht, die Füllungsmasse, da könnte noch irgendwas, weil im Grunde war das eher wie so ein, die Maultasche wird ja zwar gerollt, aber du hast ja durch diese opulente Füllung bei einer Maultasche, dass du in diese eingerollten Teige viel größere Schichten von der Füllung hast. Und das war da halt nicht unbedingt. Es war halt sehr weit gerollt mit einer sehr wenig Schicht von der Füllung. Ich denke, bei der Füllung, da will ich mal drüber nachdenken. Also ich habe echt Bock, die nachzumachen. Aber da muss irgendwie noch ein bisschen mehr Füllung rein von irgendwas. Ich weiß nur nicht, mit was man
der Grieß. Ja, also nicht nur mehr, sondern mehr Auswahl, oder? Mehrere Sachen vielleicht. Vielleicht Nüsse und
Nüsse wäre vielleicht auch geil gewesen, aber generell wäre es weil du hast im Grunde bei einer Maultasche, finde ich ja, du hast diesen Teig, der dann auch durchs Braten knusprig ist und du hast ja in der Mitte einen Kern, der auch nochmal eine andere Konsistenz bringt, wie bei einer normalen Maultasche. Und das war da halt sehr, sehr flach und sehr viele eingerollter Teig noch mit so ein bisschen Grieß zwischen. Also wie gesagt, das war so schön buttrig und das war echt super, aber ich
dachte. Die wollten es auf jeden Fall vegetarisch halten wahrscheinlich, oder?
Ja, genau.
Sonst hätten sie ja wahrscheinlich einfach Wurstbrett reingeballert oder so.
Ja, genau. Ich fand das schon auch cool, dass es auf jeden Fall vegetarisch geblieben ist. Aber da hätte, ich weiß nicht, was man, ich muss da mal ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht auch, weiß ich nicht.
Vielleicht was auch. Nachtrinken.
Ja. Aber war auf jeden Fall ein Hammergang. Hat mir echt mich sehr überrascht. Und zu trinken gab es dazu ein ich weiß nicht, so ein Ginger-Bier mit Gurkenwasser und Gurke, Limette. Das war so ein Cocktail.
Ja.
Und ich finde, also Ginger-Bier mit Gurke fand ich, das war richtig gut. Richtig geil, erfrischend.
Aber mega cool, dass sie einen Biercocktail haben. Das überrascht mich ja eher.
Ja, aber Ginger-Bier ist ja im Grunde eine Ingwer-Limonade. Ginger-Bier ist ja so kein echtes Bier.
Okay. Es gibt das auch mit Alkohol sogar von Fentimans.
Ah. Ah, okay.
Ach so, aber ich habe direkt an Alkohol gedacht. Aber ei.
Also es war ein Gurkenwasser mit Gurkenwasser und Limette noch für Säure und dann halt die schöne Schärfe vom Ingwer und dann noch Gurken ohne Ende drin. Fand ich sehr erfrischend. War echt gut.
Das glaube ich dir.
Ja.
War auf jeden Fall ein feiner Gang und ich fand auch das ganze Plating, du hast ja auch noch ein paar andere Sachen von denen gepostet. Eine Sache zumindest noch, genau. Das war schon sehr ambitioniert, ne?
Ja, und es war auch preislich auch wirklich gut und wir hatten jetzt das Candlelight Dinner extra gebucht und das war dann glaube ich ein 6-Gang. Genau, das wollte ich auch noch erzählen. Das hatten die damals schon, das finde ich ein mega Move für ein Hotel. Du hast halt, ich glaube, der Klassiker, wenn du da Vollpension hast, ist ein 3-Gang Abendmenü. Da hast du dann einen Salat oder eine Vorspeise, Hauptspeise, Nachtisch. Und wenn du dann fertig bist, kannst du noch in die Lobby gehen, vorne in die Bar. Da steht ein Käsewagen, wo du dich einfach bedienen darfst. Und
oh mein Gott, das ist auch geil.
Ja, ich meine, das waren keine umwerfenden Käse, aber selbst wenn da nur noch Saint-Albrecht, Gouda, Brie, ein Blauschimmel, irgendein Frischkäse und es war völlig egal, aber die Leute, die sitzen halt noch dann in der Bar, die trinken noch weiter und ich fand, das kostet nicht die Welt, wenn du jetzt nicht musst halt ein paar Mal nachfüllen, aber du musst da ja jetzt auch nicht die Käse vom Affineux sonst wie hinstellen. Aber ich fand, das ist so ein genialer Move, dass die Leute sich noch irgendwie schön irgendwo hinsetzen können und für lau noch ein bisschen Käse snacken können, aber dann halt echt noch weiter trinken.
Aber ist das vielleicht auch der Trick? So,
ja, das glaube ich, aber ich finde, es ist mit so wenig so viel erreicht. Das ist so.
Und man muss ja auch sagen, das ist ja schon ein Hotel mit einer ansprechenden, also eine, so Ambiente.
Ja.
Da haut man sich ja nicht so die Teller voll und benimmt sich so daneben, sondern
ja, wir haben die bestimmt auch schon mal. Aber so fand ich das echt echt schön.
Relativierst du da gerade deine Käseauswahl?
Meine?
Ja.
Wieso?
Naja, nein, also dass du da über die Stränge geschlagen hast.
Nein.
Ja, bestimmt schon mal.
Nee, aber ich kann mir das gut vorstellen. Du hast ja immer irgendwelche Vögel dabei, die es übertreiben. Aber ich fand das habe ich beim letzten Mal schon gedacht und es kam jetzt mir so wieder. Steht auch in der Speisekarte drin, sie können sich danach gerne noch da bedienen. Und ich glaube, da waren acht verschiedene Käse waren da drauf. Und wir waren einer der letzten Tische, die noch gegessen hat und sind dann noch hin. Da war immer noch was da. War jetzt nicht mehr die üppigste Auswahl, aber echt cool. Fand ich echt schönes Ding.
Ja, also die Idee ist mega. Ich weiß nicht, ob das gerade im Hotel gut funktioniert, weil in einem anderen Laden, wo du eh eigentlich dann fahren willst oder das gar nicht
mehr. Nee, da nicht. Gerade für ein Hotel, wo du dann auch deine Bar attraktiv irgendwie gestalten möchtest.
Ja. Darf aber auch dann auch wirklich nur ein Hotel sein, wo du eigentlich weißt, dass vielleicht nicht die Leute so von außerhalb kommen, sondern
die
Leute, die eh da sind und essen und ne, so ein geschlossenes Prinzip eher ist, ja.
Wobei ja Hotels, Hotelrestaurants haben eh sehr oft, also habe ich jetzt auch mitbekommen, gerade jetzt, wenn du bei uns in der Stadt bist, das große Problem, dass es kommen keine Leute nur zum Essen in dein Restaurant.
Das schafft eigentlich bei uns nur ein Laden und das ist das Nini im 25-Hours-Hotel, aber es ist halt so das mega angesagte Ding halt, ne?
Ja, habe ich mir auch mal rausgesucht, aber ich war noch nie da.
Ja, musst du auf jeden Fall machen, ich fand es mega gut, aber genau das, sowas halt, ne? Aber sonst sehr, sehr selten, dass die Leute extra in eine Hotelbar gehen. Vor allen Dingen, die Leute wissen ja eigentlich, ne, Hotelbars sind teurer als normale Bars. Das ist auch so nicht so ein künstlicher Flair, aber gerade wenn man so in der Stadt ist, bei so einer Kette, die haben dann eine Hotelbar, dann ist das so hart der Durchgelernte und durch, weißt du, so die Servicekraft, die das so schon jahrelang macht und du weißt, das ist so super hart geschult und die Leute, also das ist nicht so viel Individualität, das lebt da nicht so von der einzelnen Person. Ne, ja. Wie, als wenn du in eine coole Bar gehst und ne, das hat so seinen eigenen Flair. Was sie zum Beispiel beim 25 Hours, die haben noch eine eigene Bar neben den Neni gemacht haben, ist so mit drei Cocktailbars so ein Kooperationscocktail so quasi. Mhm. Ne? Aber dadurch, dass die Aussicht an der Bar so mega geil ist, kommen die Leute eh und das ist ja sehr, sehr, sehr zentral gelegen, dann gehen die sogar in das, also das Hotel zum Trinken, ne?
Ja, ich meine, Bar ist ja nochmal eine Sache, aber gerade so ein Restaurant, weißt du, wenn du als Bürger von der Stadt, du hast die ganzen Restaurants in Hotels nicht auf dem Schirm. Das ist wie eine, als ob da die verhangen sind. Das ist ein Vorhang, da gehst du nicht hin. Du hast die überhaupt nicht auf dem Schirm. Du weißt nicht, ob die gut sind, ob die schlecht sind. Irgendwie ist das so, das ist ja nur für die Gäste. Das ist so voll im Kopf drin.
Ja, absolut. Und was ich zum Beispiel ziemlich cool finde, bei uns hier an der Ecke ist so ein altes, schäbiges Hotel. Ich sag jetzt mal schäbig, ne? Und die Inhaber haben das verkauft und ein Chirurg, auf jeden Fall ein etwas höher angesehener Arzt quasi, hat das gekauft, um dem Fädel zu geben. Der meinte, kein Bock, dass da eine Investmentfirma reinkommt, sondern hat da unten einfach alles rausgerissen. Da war so ein Eingangsbereich, so ein ganz schäbiger und dann so der Frühstücksbereich für die Gäste, der wirklich dann, also es war auch ein schäbiges Hotel und deswegen war es eigentlich nur bei beliebten Messen dann überhaupt noch gebucht. Mhm. Und dann hast du so einen ganzen Laden, der nur zum Frühstücken belegt war, wenn eine krasse Messe ist. Mhm. Ja, und das hat er halt alles rausgerupft und hat einfach unten ein lebendiges Café reingemacht, was halt auch für am Ende, also alle gehen da jetzt rein und raus, ist relativ günstig sogar, ne, hat super viel Charme. Der hat eine Zeit lang Flüchtlinge und Obdachlose sogar in den Zimmern wohnen lassen und so, ne? Und Vermietungsprozess fängt jetzt erst langsam an, ne? Der ist auch über Corona alles gemacht. Und dadurch ist das Angebot für die Leute, die dann wirklich das Zimmer später buchen, auch zu einer Messe, ja viel attraktiver, was da unten im Laden selber passiert, ne? Weil die Leute eh Frühstück machen, die backen Waffeln, die machen frischen Kuchen.
Was ist denn ein lebendiges Café?
Ja, wo viele aus dem Viertel da reingehen und sich draußen hinsetzen und wo immer was los ist eigentlich.
Ah, ich habe jetzt gedacht, ja? Das wäre so ein Konzept wie, du bringst dir dein Essen selber mit oder du hast Unterstützung, also dass halt das Café besonders geführt wird als lebendiges Café, wie so ein auszubildenden Café oder keine Ahnung.
Ja, es ist einfach so, ne, dieser Stock, der vorher ganz tief im Arsch steckte bei diesem Laden, den haben die halt rausgezogen, ne? Der Laden heißt so Am Ritter und weißt du, die Kinder holen sich dafür 2 Euro so eine kleine, so eine Herzwaffel am Stiel und sowas halt, ne? Also, ja. Wir gehen da auch mal gerne einen Kaffee trinken. Wir gehen also sogar auf der Merowingerstraße da am liebsten unseren Kaffee trinken, ne? Weil das halt so nett gemacht ist, ja.
Ja, schön.
Und dieser Ansatz auch cool ist, ne? Also man hätte dieses Gebäude ja auch einfach kernsanieren können und für das Dreifache verkaufen können, weil die Preise so gaga sind, ne?
Mhm.
Ja. Ja, aber das, was du sagst, so Hotels da, also das ist ja auch oft einfach, also wenn das nicht belegt ist, diese Räumlichkeiten einfach komplett leer. Das ist halt das Problem, ne? Die Restaurants da drinnen, dann kochen die auch nur das Essen für die Gäste, die abends da sind und
Ich höre schon, dass ein paar schon gerne auch die Region ansprechen würden und einfach auch Leute von außen zum Restaurant kriegen wollen, aber sie wissen halt auch nicht, wie sie das denen beibringen sollen, weil das in den Köpfen so drin ist, ja, dass es nicht, dass du nicht da reingehst.
Es gibt noch ein Hotel, das war früher Interconti, das gehört, glaube ich, jetzt auch zu, wie heißt das? Dorint, ich bin mir nicht sicher, ich verwechsel das immer. Und da gibt's Harry's Bar, so eine New York Bar, ne? Aber die ist halt auch so special und wieder edel, dass das schon auch schon wieder rausfällt, ne? Da gehen die Leute auch hin. Ist halt eine Bar, aber ein Restaurant fällt mir sonst auch nicht unbedingt was ein. Außer es ist vielleicht so ein Sterneladen, wo die Leute eh hingehen, ne? Und dann wahrscheinlich sogar doch dann wieder da übernachten, wegen dem Restaurant. Ja. Aber dann kommen die Leute aus der Stadt auch eher weniger dahin, ja.
Also wie wir vor, ich glaube, 2,5 Jahren müsste es jetzt gewesen sein, in Berlin waren für den Cooking Star, da sind wir ja auch irgendwie am Sony Center irgendwo um die Ecke, war ja unser Hotel, und wir waren ja eine Nacht, wir waren 2 Nächte da, glaube ich, ja, ich glaube 2 Nächte, und da sind wir dann auch, wollten noch was trinken gehen und da waren halt nur irgendwie so Touristenkneipen und Bars, so im Sony Center ist halt auch alles so auf irrsinnig riesig getrimmt und dann irgendwie alles auch ein bisschen schäbig und dann sind wir direkt im Sony Center, ich weiß nicht welches Hotel, ob es Hilton oder also irgendein richtig edles Hotel und dann sind wir einfach da in die Bar gegangen. Da hast du natürlich auch viel Geld bezahlt, aber du hast echt richtig geilen Scheiß gekriegt. Wir haben da Cocktails getrunken, habe ich bestimmt hier im Küchenfunk von erzählt. Da hast du halt mal 15 Euro einen Cocktail bezahlt, aber das Ding war halt auch richtig geil. Die Präsentation, du hast, wie du da gesessen hast, also in diesem opulenten Bar, die hätte wirklich auch für dich so irgendwie in New York stehen können. Das war echt geil, ne? Das hat sich echt gelohnt.
Ja, du hast dann das Erlebnis halt auch, ne?
Ja.
Und vielleicht auch so ein bisschen die Sicherheit, ne? Weil wenn du irgendwie in so ein gehobenes Hotel gehst, ne? Also ich sag jetzt mal nicht Ibis oder Dorin, dann weißt du ja schon, du kannst da was erleben eigentlich, ne? Die geben sich schon Mühe und das sind halt Leute, die was können, weil die halt so geschult wurden und so.
Ja.
Ne? Vielleicht nimmt das halt immer das Individuelle einen Ticken raus, aber gerade so in dem 5-Sterne-Bereich, da stellen die ja schon richtig was auf die Beine. Ja.
Also es war halt auch so, ich glaube, das war noch nicht mal irgendwie ein guter Standard, sondern das war eine so umfangreiche Cocktailkarte, irgendwie auf Holzbrettern, keine Ahnung, das war Und dann die Cocktails auch in Cocktails in verschiedensten. Für den einen Cocktail gab es ein besonderes Glas. Oder dann war das in einer Kokosnuss. Irgendein Cocktail kam in einer Lampe. Also es war so eine Öllampe. Weißt du, wo du so, nee, so ein, wo du so ein Glas vorne aufgemacht hast und dann hast du dein Glas da drin stehen. Keine Ahnung. Die haben halt da, sich so viele Gedanken dazu gemacht. Vielleicht ist das in jedem Hilton auf der Welt so gewesen, aber das ist, wann gehst du mal dahin? Deswegen war das ja, schon das stimmt so schon. Besonders.
Ja.
Das war echt geil.
Ja, hier so, wer so besonders ist, ist glaube ich immer das Little Link. Das fällt immer so mit der Kreativität her so raus.
Ja.
Das ist halt so eine einzelne Bar. Aber wahrscheinlich machen die ihre Schulung da und entwickeln dann zusammen ihre Karte, ne? Also, wenn du 3 Hilton Hotels in Berlin hast, dann meinst du, die haben alle eine andere Cocktailkarte?
Nee, das glaube ich nicht. Aber ist auch egal, weil
ja.
Wann gehst du mal ins Hilton einen Cocktail trinken? Und das war, deswegen war es echt ein Erlebnis. Also war echt cool.
Und du gehst ja auch nicht in alle 3.
Ja.
Das kommt noch dazu, ne? Du merkst es ja eigentlich nicht. Oder du sagst, oh, ich will ins Hilton, das ist ausgebucht, ich gehe jetzt ins andere, weil Hilton hat mir letztes Mal so gut gefallen abends. Weil oft werden ja die, ganz ehrlich, entweder wenn du auf so einer Veranstaltung bist, bist du eingeladen, das Hotel musst du nicht buchen und oder eben halt, wenn es eine Geschäftsreise ist und die Firma abgewickelt wird, dann ist das manchmal auch so das i-Pünktchen? I-Tüpfelchen.
Ja. Ich muss mich auch korrigieren. Es ist, es war nicht das Hilton, sondern das Ritz-Carlton. Also ich weiß nicht, das gibt's wahrscheinlich.
Ja, das ist, glaube ich, schon eine andere Nummer nochmal, oder?
Ja.
Ist nochmal so ein, also es ist beides 5 Sterne, aber das ist schon noch ein bisschen
wahrscheinlich, besonderer. Ich weiß nicht, ob es mehrere in Berlin gibt, aber das im Sony Center, was ihr, wenn wir Hörer aus Berlin haben und ihr seid, oder ihr seid mal da jetzt irgendwo in der Nähe, geht mal dahin, ey. Das war ich fand es echt mega geil.
Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder als so ein Quatsch und dann werden wir jetzt berichtigt. Und das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ne?
Genau.
Weil wir lesen auch die Kommentare, oder?
Na, ich lese die alle.
Ja, super. Ja, immer wieder mal, aber kommt drauf an. Wir hatten ja jetzt so quasi, wir hatten ja schon quasi unsere Sommerpause zum größten Teil.
Ja, mal gucken, wie das so weitergeht, ja.
Wieso?
Ja, wer weiß nicht, du bist ja auch nochmal 3 Wochen hoffentlich im Urlaub und ich auch irgendwie dann, aber wir machen ja immer irgendwas.
Ne? Ja, genau. Also vielleicht wird es dann keine 4 oder 5 Wochen Pause nochmal geben, aber schon ein bisschen was. Aber dein kurzes Hallo aus dem Urlaub übrigens hat keinen Kommentar bekommen.
Ja.
Ich habe es auch noch nicht gehört, vielleicht deswegen.
Ja, aber irgendwer hatte, ich glaube, ich habe auf Instagram hatte mir, ich glaube, es war der Thorsten, hat geschrieben, dass es cool war. Ich habe echt viele, solltest du dir vielleicht auch echt anhören, Martin, viele kulinarische Ideen daraus geballert, die ich sehr viel bei Kitchen Impossible gesehen habe. Zum Beispiel, wusstest du, dass es eine mallorquinische Pizza gibt?
Ja, irgendwie habe ich schon mal irgendwie was davon gehört. Und wenn
Coca
ist auch du
Coca erzählt heißt hattest. Die.
Das kann sein, ja.
Ich wusste es aber vorher noch gar nicht, dass es das gibt. Habe ich erst bei Kitchen Impossible gesehen und habe in der letzten Folge darüber gesprochen. Das heißt, von mir kannst du es nicht haben.
Die aktuelle Folge Kitchen Impossible oder was? Oder
hast nein, du nein, nachgeguckt? Ich habe nachgeguckt. Das war, glaube ich, 2. Staffel, keine Ahnung. Zum Beispiel gibt es diese Pizza, fand ich halt total genial. Die ist eine sehr, sehr knusprige, gar nicht mit Hefe unbedingt groß aufgehende Pizza. Und die musste, glaube ich, Tim Raue auf Mallorca nachmachen mit knusprigem Pulpo drauf. Pulpo-Paprika war da drauf. Und die hat auch so eine ovale Form und ist halt ultra knusprig und heißt Coca.
Und hast du die schon nachgemacht?
Nein, steht auf meiner Liste. Habe ich da erzählt. Also es sind so ein paar Sachen, die ich einfach unbedingt mal machen möchte und das war da auch dabei, ja.
Alles klar. Ja, ich werde mir das anhören. Ich weiß gar nicht, warum mir diese Folge durchgerutscht ist.
Ja.
Solltet ihr euch auch übrigens alle mal fragen.
vielleicht gab es ja keine Fragen. Also es gab auf jeden Fall, ich habe wie gesagt viele Sachen einfach erzählt, die ich unbedingt ausprobieren wollte. Was ich gemacht habe, habe ich auch in der Folge von erzählt, war, es gab Tim Raue hat einen Rote-Bete-Salat gemacht. Also der hatte ja, Tim Raue hat Tim Melzer in einer Finalstaffel-Folge zu sich in sein Restaurant geschickt und hat 10 seiner Köche dahin gesetzt, um ihn zu bewerten. Wusstest du das?
Ich glaube, nein.
Das war so ein richtiger Assi-Move.
Ich habe schon so einige Sachen nicht da geguckt. Ich gucke das ganz selten mal sonntags. Und, ja.
Nee, also ich ja eigentlich auch. Ich habe es, wie gesagt, nachgeguckt. Und das fand ich so richtig, das war so ein richtiger Assi-Move, dass Tim Raue, Tim Melzer in seinem Le Soupe Populaire, ist, glaube ich, das eine Restaurant, da dahin hingeschickt. Ja. Da musste er die Königsberger Klopse nachkochen und er hat wirklich 10 seiner eigenen Köche in die Jury gesetzt. Also, das ist echt ein Arschloch.
Ja, das sowieso. Und das ist einer seiner Restaurants, die er mit einem Partner betreibt, weil das war auch, glaube ich, das Restaurant, was in Berlin noch so als Gastauftritt bei diesem Streetfood-Festival von Coca-Cola dabei war, bei der Tour.
Ja.
Daher kenne ich, glaube ich, diesen Namen.
Ja. Ich war auch einmal da essen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Das ist in so einem alten Fabrikgebäude. War mega. Also ich war da an einem Chefstable in dem Restaurant. Da war eine Vorstellung vom 2008er Limited Edition Jahrgang Special von Moët Chandon. Ich weiß nicht, wie ich da dran gekommen bin, aber das war ein dermaßen geiles Erlebnis. Und dann in diesem, ich meine, das war das Le Soupe Populaire, in diesem alten Fabrik-Ding, wo nebenan noch eine Hardcore-Techno-Club war und dann bist du, das war einfach total krank. Ich meine, das war da. Das
klingt eigentlich nach der Location, wo auch dieser Coca-Cola Streetfood-Ding war.
Vielleicht, ja.
Weil da war nämlich auch ein Hardcore-Techno-Club drunter und da gehen nämlich alle Leute immer hin, denen das Bergheim zu soft ist.
Vielleicht ist auch ganz Berlin irgendwo immer um die Ecke ein Hardcore-Techno-Club.
Ja,
ne?
das kann sein. Also das war immer in der Nähe vom Alex. Ich weiß nicht, wo deine Location war.
Ich weiß es nicht mehr. Wir will ein Taxi hin. Auf jeden Fall das habe ich jetzt halt nachgemacht, er hatte einen roten Betesalat zu diesem Königsberger Klopsen gemacht. Und das Dressing macht er mit Johannisbeergelee und Tabasco. Und das mit rote Beete. Also das ist so ein, dieser Dreiklang, den habe ich jetzt mal ausprobiert in der Agentur. Aber nicht als reinen rote Betesalat, sondern ich habe noch Spinat und Walnüsse und sowas dran gemacht, also Blattspinat, frischen. Ich will das jetzt aber auf jeden Fall nochmal ausprobieren als reinen Rote-Bete-Salat und dann diese so grüne Tabasco und Johannisbeermarmelade im Dressing. Fand ich eine coole Idee.
Das ist schon krass, ja. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, aber wenn das funktioniert.
Ja, ich meine, was ist im Grunde, was hast du da drin? Ich meine, Süße ist ja eh immer gut.
Ja, meine Güte. Ja.
Und diese grüne Tabasco-Schärfe fand ich da sehr witzig drin.
Dann hast du einen Maria Kron Rhabarber-Ketchup gemacht?
Ja.
Verrückt, den habe ich gar nicht gesehen.
Ja.
Ja. Wir haben ja schon mal auch einen fetten Kuchen Rhabarber-Ketchup zu einem Burger gemacht. Und nächste Woche probiere ich aus Aprikosen-Ahorn-Sirup.
Oh,
Ahorn-Ketchup. Ja. So.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Aber geile Kombi. Ich sehe das Hotdog gerade. Sieht sehr gut aus.
Ja, und das, was noch richtig geil war bei dem Hotdog, war eigentlich diese, Rhabarber-Zwiebel-Pickles. Das solltest du dir echt mal anschauen, wenn du so lange noch Rhabarber kriegst. Mach das mal. Also rote Zwiebeln, noch ein bisschen für die Farbe mit Rhabarber-Pickeln. Für irgendwo drauf. Das ist so ein geiles Süß-Säure-Spiel. Hammer. Das hat mich echt total umgehauen.
Muss man dafür aber dann mehr Rhabarber pickeln? Also muss man den süßer pickeln quasi als ein normales Rezept?
Ja.
Wie durch die Säure?
Ich habe das jetzt auch, glaube ich, im Blog stehen. Ich habe verschiedene Pickelrezepte ausprobiert. Mittlerweile mache ich einfach von allem, von allem das Gleiche? Das wird zu viel, ne? Also 50 Milliliter Essig, 50 Milliliter Wasser, 50 Milliliter Zucker. Ich weiß nicht, also Gramm.
Also ich hatte noch vor nicht zu langer Zeit habe ich eine Sache gepickelt, da war das eine Tasse heißes Wasser, eine halbe Tasse Essig und 2 Esslöffel Zucker, so vom Verhältnis. Ja.
Also du kannst im Blog nachlesen, wie das Verhältnis war. Das habe ich jetzt auch nochmal in einem großen Glas angesetzt, weil ich letzte Woche noch Rhabarber bekommen habe.
Okay.
Und du musst, ja. Ich habe das quasi Zuckerwasser Essig aufgekocht und dann einfach in das, auf das Glas draufgekippt. Der Rhabarber zieht unheimlich stark an die Hitze, mit der Hitze. Ne? Also das ist, da musst du gar nicht groß kochen. Dass du die groß nochmal durchkochst oder sowas ist, oder ankochst, damit der Rhabarber auch irgendwie gepickelt wird. Das klappt echt total gut.
Ich hatte das halt diese Woche gelernt, dass man einfach das Wasser, was man dazu fügt, einfach heißes Wasser nimmt.
Ja, gut.
Und schneller und dann so als Blitzrezept quasi. Ja.
Ich glaube, das war doch bei Stefan Paul hat das auch mal seine Blitzzwiebeln. Ich weiß nicht, ob er das sogar hier mal im Podcast erzählt hat. Das war halt, glaube ich, auch, dass dieser Sud halt kochend heiß ist. Und da kannst du halt auch mal für den, also wenn du mittags für den Abend Zwiebeln pickelst, kannst du es einfach auch super schnell so machen. Da musst du die gar nicht lange stehen lassen. Also diese gepickelte Rhabarberzwiebeln, richtig genial. Hat richtig Bock gemacht. In der Kombi und auch so haben wir den immer mal wieder mitgenommen, was ich davon noch übrig hatte, von diesem Pickel.
Ja, und vor allem, das hält sich ja jetzt mal Minimum 4 Wochen im Kühlschrank, auch wenn es offen ist, ne?
Ja, im Moment ist es noch zu. Ich werde es irgendwann mal öffnen und dann vielleicht auf den nächsten Grillpartys wegballern.
Ja, zum Grillen sowieso, klar.
Ja. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, Martin. Noch eine Frage an dich, weil das hat war diese Woche ist mir das über den Weg gelaufen und ich war sowas von perplex, dass ich davon noch nie gehört habe.
Martin, jetzt bin ich gespannt.
Was ist das teuerste Lebensmittel der Welt? Lebensmittel, also oder
Gericht? Ja,
nicht Safran. Also,
ja, die Leute denken ja immer, Safran soll ja immer das teuerste Gewürz sein, ne? Aber ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil es super tricky ist mit dem Gewicht. Dann denken die Leute, es wäre Trüffel, aber Trüffel ist definitiv nicht. Was könnte es sein? Vielleicht hier die getrocknete Muskatblüte? Nee, die wird auch nicht so teuer.
Also es geht eher schon Richtung wirklich einem Lebensmittel, jetzt nicht unbedingt Gewürze.
Also schon Richtung Fleisch oder Gemüse?
Oder das ist was anderes? Ist es beides nicht, aber so die Richtung wäre es.
Okay, nee, dann habe ich keine Ahnung, dann erzähl uns das doch einfach.
Es ist the most expensive animal product consumed by humans. Also das teuerste Produkt, was von einem Tier produziert wird. Vielleicht schließt es das besser ein, ja.
Also der Einwahlpenis.
es ist ein Bird's Nest, ist Englisch, also edible, ein essbares Vogelnest.
Ja.
Hast du das schon mal gesehen?
Ich habe davon super viel gehört.
Echt?
Auf jeden Fall. Lustigerweise, ich glaube, das kommt sogar im Kochlehrbuch irgendwie unter Chinesisch vor, dass es so als Delikatesse ist. Das ist irgendwie in China mega oder in Japan mega die krasse Delikatesse.
Ja.
Ja, also mir sagt das auf jeden Fall was.
Ich hatte
natürlich
das.
Steht da nicht die Zubereitung drin und so, aber das bauen die nur mit der Spucke oder so, ne?
Irgendwie sowas war das. Ja, genau, pass auf. Ich habe das bei einem. Ich habe auf Facebook einen Chinesen, mit dem bin ich befreundet. Das ist ein Bekannter von meinem Vater, keine Ahnung, irgendwann mal sind Freunde, bla bla. Und der hatte irgendwas gepostet jetzt von Homemade Bird's Nest. Ich so, was ist das? Hast halt eine Suppenschüssel gehabt und du guckst da rein und das war ein gelatinenähnlicher Glibber, wo du gedacht hast, und du hast ja Vogelnest gelesen, ist das jetzt ein irgend so, denkst an so halb ausgebrütete Eier. Weißt du, so eine Geschichte, das gibt's ja leider auch, wo so angebrütete Eier, die so 10 Tage angebrütet worden sind, dann gekocht werden. Und dann isst man halt diesen halbfertigen Embryo da so, ne? Und dann hast du ja auch diese Konsistenz von dieser, von diesem Eiweiß. Und ich habe mich gedacht, was ist das denn? Und dann musste ich googeln. Und dann kam ich halt da drauf, wobei ich immer noch nicht genau weiß, wusste, ob das nicht doch irgendwas so total ekliges oder für mich ekliges oder verwerfliches ist, wo dann so irgendwie halb diese Embryo-Geschichte. Und da kam ich halt auf, sie sind Schwalbennester. Schwalbennester-Suppe. Und das fand ich echt krass. Also die haben einen Preis von 3000 Dollar das Pfund. Das ist Kilo nachher um die steht hier mit 6600 Dollar.
Krass. Aber hat dein Bekannter da einfach so viel Kohle oder ist so ein Nest wiegt nur 10 Gramm? Und
ich weiß es nicht, ich habe das nicht weiter da hinterfragt.
Oder ist es einfach da geerntet, so für
ich habe keine Ahnung. Ja. Und wie du schon sagst, es sind Schwalben, es ist eine besondere Schwalbenart und dieses Nest besteht primär aus Spucke. Ja. Und ich habe auch gedacht so, was zur Hölle, ey, was zur Hölle? Das wird halt gereinigt. Also werden gründlich gereinigt, du brauchst 1 bis 2 Nester pro Portion und das wird dann im Wasser quellen gelassen und wird dann mit Kalbsfleisch in Hühnerbrühe gegart und es hat nachher eine sehr gelatine Bindung immer noch.
Ja, und das ist auch diese Konsistenz, die irgendwie Asiaten mögen und damit groß geworden sind und zu schätzen wissen, sie mit weich gekochten Knorpeln, ne? Oh. Wo ich denke einfach nur, what the fuck, ey, alle Leute wollten mich verarschen. Aber die feiern das halt.
Also ich muss sagen, weich gekochte Knorpel kann ich, also ist jetzt nicht meine Leibspeise, kann ich aber auch mal gut essen. Konsistenz bei sowas finde ich, ich bin da vielleicht auch komisch, ich mache mich komplett frei von Konsistenzen beim Essen. Also ich habe nichts, was ich sagen würde, ich würde es aufgrund der Konsistenz nicht essen. Irgendwie. Alles klar, ja. Aber diese Vorstellung, dass es Spucke ist, das macht mir bei der ganzen Sache irgendwie das größte Problem. Die müssen da vielleicht, das größte Problem ist die Erntebedingungen für das Zeug. Ne? Dass es kann in 90 Meter Höhe irgendwo an einem Felsvorsprung, keine Ahnung, also es ist sehr gefährlich und aufwendig, dieses Zeug zu ernten. Und wahrscheinlich wiegt das ja auch nichts. Ne? Ich weiß nicht, was so ein Schwalbennest wiegt.
Da fragst du genau den Richtigen.
Ja, keine Ahnung, also ich da bin ich die Woche drüber gestolpert und war völlig baff, dass ich davon vorher noch nie gehört habe.
Hast du aber auch hart reingenördet, oder?
Ja, weil ich irgendwie
man ist neugierig. Ich weiß nur, wir haben uns während unserer Ausbildungszeit öfter so auch mit diesem Thema beschäftigt. Aber da mussten wir das Wissen ja eher schon noch aus den Büchern haben, nicht aus dem Internet.
Ja.
Naja.
Ja. Also ich verlinke den Wikipedia Artikel und das sieht schon crazy aus. Hier ist die sind auch verpackt in so einem Karton. Das sind dann getrocknete Dinger. Das ist so ein Karton, der sieht so aus wie diese IKEA Haferkeks-Kartons. So ein ganzer Karton voll mit den Dingern kostet hier $888. So von der. Also die sind wahrscheinlich auch sehr leicht.
Willst du hier ein Crowdfunding aufrufen machen?
Nee, ich will das Zeug nicht essen. Danke. Ja. Wobei, hier sind auch Fotos, die sehen halt schon, das sieht halt so ein bisschen aus wie einfach eine süß-saure Suppe.
Ich habe auf jeden Fall eine gute Headline für unser Start-Next-Projekt mit Schwalbennester, was ein Rotz.
Das wäre fast ein guter Folgentitel, aber.
Ja. Und da tippt er. Wir hören das. Wir hören das.
Ja, sehr gut. Ja, also es gibt die Variante, ich bin da noch nicht so ganz weit. Es gibt auch die rote Variante davon, wo ich jetzt nicht.
Alter, Du hast wirklich da reingenördet.
Ja. Die heißen Red Bird's Nests. Ich weiß nicht, warum die rot sind. Ich habe es mir jetzt aber noch nicht. Soweit bin Sandstein. Ich auch noch nicht, wenn das irgend. Ja. Die haben rote Spucke, vielleicht, ja.
Ja, oder die fressen so anderen, ich weiß ja nicht, was Schwalben da fressen, andere blutigere Mücken, rotere Nektar von irgendwelchen Blumen. Irgendwie sowas muss das ja sein, ne?
Ja, die heißt sogar Blood, weißt du, warte. In Bud the Essel. It is usually white in color, but there also exists a red version that is sometimes called Blood Nest. Es steht aber nicht drin, warum. Es steht nicht drin. Ich, wie gesagt, ich weiß es auch nicht.
Aber warum will man bitte Schwalbenspeichel geliert essen, Alter?
Ich glaube, das Gelieren kommt, glaube ich, von dem Speichel. Du fragst dich ja auch nicht, warum jemand aus einem Euter von einer Kuh Milch trinkt. Das ist nur, weil es bei uns ja in der Kultur einfach total klassisch ist, dass man Milch von einem, weißt du, wo ist der Unterschied? Ob jetzt ein Vogel irgendwo hinrotzt oder eine Kuh, was weiß es, aus dem Euter verliert.
Ja. Große Mahlzeit.
Ja, ich bin da auch immer offen für sein und ich glaube, wenn ich irgendwo wäre und mir würde es jemand vorsetzen, würde ich es auch auf jeden Fall probieren. Aber zu dem Preis würde ich es, glaube ich, nicht bestellen.
Und guck mal hier, ich habe es nur mal gegoogelt und habe gefunden, eine Dose aus der DDR Schwalbennester.
Ah.
Echt tafelfertig.
Krass.
Diese exotische Suppe ist heiß und vorgewärmt in kleinen Tassen zu servieren. Ein Tropfen Weinbrand oder Dessert können beigefügt werden. Dessertwein. Also es gab anscheinend auch in der DDR sogar gekochte Schwalbennester. Haben sich mit irgendeinem anderen Staat ausgetauscht, der die gleiche Gesinnung hatte, wa?
So würde ich das auch mal sehen, ja.
Ja.
Ja, crazy. Also habe ich rausgesucht und dachte mal so, tja, wusste ich auch noch nicht.
Tja, wat ein Rotz, ne?
Ja.
Ja, ne, aber ich würde es nicht bestellen und nicht probieren wollen, ganz ehrlich.
Ich würde es probieren, aber nicht bezahlen, ja.
Der Preis-Leistungs-Christian kommt da aus dir raus, ne?
Ja. Dann hatte ich jetzt auch zum Glück im Urlaub dann mal diese 2 Tage dann Zeit, mein Bill Buford-Buch weiterzulesen, das neue, das Dreck, wo ich jetzt auch schon danke, immer wieder blöde Instagram-Kommentare kriege, wenn ich das irgendwo verinstagramt habe. Bist du damit immer noch nicht durch? Ja, ich habe halt irgendwie keine Zeit, mal mich mit so einem Buch wirklich mal dauerhaft längerfristig zu beschäftigen. Ich habe jetzt einen großen Sprung gemacht, bin aber immer noch nicht durch. Und der Bill Buford versucht ja da irgendwie einen Job zu kriegen in einem Sterne-Restaurant in Frankreich, weil er das ja in Italien schon mal gut funktioniert hatte und in Frankreich kommt er nicht weiter und dann geht er an die Kochschule von Paul Bocuse und da darf er dann als Journalist auch so mitmachen und da lernt er halt auch viel dazu. Und was fand ich so geil, da war eine Szene drin, da ging es um, der hat einen Fischkurs gemacht und da ging es natürlich auch immer so ein bisschen mit dem Restaurantgedanken, dass du dann 30 Fische vorbereitest fürs Mise en Place.
Ja.
Filetieren und so weiter. Und da hat er eine Methode vorgestellt, die er dann halt gelernt hat, weil er hat angefangen, die Fische zu machen und hatte dann irgendwie 10 Stück in der Zeit geschafft. Und sein Kompagnon daneben hat 30 Fische in der Zeit geschafft. Und der war nicht nur schneller, sondern hat einen ganz anderen Arbeitsablauf gehabt. Und das ist auch das Gleiche, was ich schon seit mindestens 5 oder noch länger Jahren in der Agentur meinen Azubis auch schon immer gesagt habe, ohne dass ich wusste, dass es wirklich eine Regel gibt, die man dafür lernt. Vielleicht hast du das in der Ausbildung gelernt, das würde mich mal interessieren. Und zwar, der Bill Buford hat die Fische genommen und hat dann einen Fisch geschuppt, hat den dann angefangen auszunehmen, hat dann die filetiert und fing dann wieder vorne an beim nächsten Fisch mit dem Schuppen. Was ja völlig Panne ist. Du nimmst die 30 Fische, schubst die alle und dann machst du den nächsten Arbeitsschritt.
Genau.
Ja, und das ist bei mir in der Küche bei den Azubis halt genauso. Wenn die dann 3 Paprika haben, die sie entkernen und würfeln sollen, dann haben die das halt genauso angefangen. Haben die eine Paprika genommen, aufgeschnitten, haben, also das Schlimmste, sie haben sie wenigstens alle gleichzeitig gewaschen, aber dann nimmst du eine Paprika, entkernst die, fängst dann eine zu würfeln und fängst dann wieder an, eine Paprika aufzuschneiden, bevor du sie dann entkernst. Also, dass die ganze Arbeits...
Das ist genau bei uns halt irgendwie komplett, also bei Köchen, glaube ich, in Blut übergegangen, dass man das immer so macht.
Ja. Es ist, und das fand ich halt das Witzige, ich will mich jetzt hier nicht selber loben, aber dadurch, dass ich halt unter so einem Zeitdruck halt das Mittagessen gemacht habe und mich selber versucht habe, immer wieder zu optimieren, habe ich halt selber gesehen, dass es unheimlich wichtig ist, dass du die Arbeitsschritte so zusammenpackst, dass du nicht ständig deine Arbeit unterbrechen musst.
Ja, auch vor allen Dingen, also gerade wenn du größere Mengen machst und dich organisieren musst vom Platz her, ne?
Ja.
Sagen wir mal, du musst ein Spargel, also das ist jetzt so ganz absurd, aber du hast eine Stange Spargel, du schälst sie, die Schalen fallen auf dein Brett oder wo du stehst.
Ja.
Du hast den Schäler in der Hand und dann musst du die einen Streifen schneiden oder runterschneiden.
Ja.
Du musst ja quasi Schalen wegräumen, das Werkzeug wieder wechseln. Dann schneidest du das. Das musst du dann auch entfernen, weil die Schalen sollen ja nicht aufs Geschnittene.
Ja.
Und das ist halt das Ding. Ne? Du musst das komplett strukturiert durcharbeiten. Du brauchst auch ein paar größere Behältnisse vielleicht dafür, mehr als wenn du es nicht so machst. Ne? Und es gibt bestimmt immer noch Omis, die haben ihr Leben lang das mit ihren Knippchen gemacht, sie alles einzeln geschnitten haben, dann in den Topf gepackt haben und so weiter und so weiter. Aber es macht das Leben einfach viel einfacher und schneller, wenn du dich komplett da durchorganisierst. Und auch, das Wichtige ist auch so, dass du alles bereitstellst, ne? Nicht nur einfach anfängst und dann, ach, ich brauche ja dafür noch eine Schale. Einfach so 20 Sekunden, 30 Sekunden Gedanken machen. Weil wenn du erstmal die Finger versaut hast mit irgendwas und dann holst du wieder was, es gibt ja eigentlich kaum noch was Nervigeres. Meistens ändert es dann zum Beispiel zu Hause, indem so, Schatzi, kannst du mal eben noch aus der Schublade das holen?
Ja.
Ne? Weil man die Hände schon gerade irgendwo drin hat, passiert jeden immer noch irgendwo, ne?
Ja.
Man macht ja auch nicht jeden Tag die gleichen Gerichte, deswegen kann und darf das ja auch passieren, ne?
Also halt genauso, auch gerade wenn du nochmal über Paprika nachdenkst, ne? Du hast dann Paprikakerne auf dem Brett, weißt du? Und du hast die liegen in einer Ecke auf dem Brett. Selbst wenn du das noch hinbekommst, wenn du nur 3 Paprika machen kannst, hast du jetzt nicht unbedingt ein Platzproblem. Aber du hast die Kerne noch auf dem Brett liegen, fängst an zu würfeln, fängst dann an, schneidest die nächste wieder auf, wo du deine super Paprika auf dem Brett liegen hast, die du brauchen möchtest, fängst an, eine Paprika aufzuschneiden und diese scheiß Kerne sprotzen wieder überall hin und dann hast du nachher deine schöne Paprika kontaminiert mit Kernen. Das ist doch Blödsinn. Also Paprika aufschneiden, alle Kerne rausholen, den ganzen Müll direkt wegtun und dann erst anfangen zu schneiden.
Genau.
Ja, und er hatte das jetzt genannt, das ist die Messer-Fließband-Methode. Man legt das Messer niemals zwischendurch ab, um es wieder in die Hand zu nehmen. Das heißt, du musst die Arbeitsschritte so organisieren, dass du das Messer für einen Prozess nur einmal in die Hand nimmst und dann wieder ablegst und nicht ständig in die Hand, aus der Hand. Fand ich ein ganz guter Hinweis.
Kannst du jetzt unter den Namen nicht, aber macht natürlich Sinn. Und wenn du dir das immer so vor Augen hältst, ne,
mit
diesen Spruch, ne, oder diesen Satz, dann, oder den Namen, dann hast du ja eigentlich dich so gut drauf vorbereitet, dass es gehen sollte.
Ja. Ja, und dann hatte er auch noch von einem französischen Omelette gesprochen und hat das auch so, der beschreibt die Sachen ja auch dann so geil, dass die außen eine feste Hülle haben und innen noch weich sind. Ne? Du hast das Bild vor Augen, oder? Von so einem französischen Omelette. Und da hat er ein YouTube-Video zu gemacht, wo er erklärt, wie man das macht, weil das in Paul Bocuse Schule wurde das halt, Schritt für Schritt wurde es erklärt, genau so muss das gemacht werden. Du darfst auch das Rührei nicht mit dem Schneebesen rühren, sondern musst es mit einer Gabel machen, weil du mit dem Schneebesen machst du zu viel Luft runter und dass es nicht zu heiß ist in der Pfanne. Und ich versuche jetzt gerade auch, das perfekte französische Omelette zu machen. Und das ist gar nicht so einfach. Finde ich.
Puh, ich kann es gar nicht beurteilen. Ich habe es auf jeden Fall früher gemacht und hatte es auch ordentlich drauf. Aber jetzt gerade.
Puh. Ich habe jetzt mein zweites gemacht. Das erste, das war von der Konsistenz her mega. Es ist mir aber beim Einrollen aufgeplatzt. Mega Fail, sah halt super scheiße aus. Nee. Geschmacklich geil. Das zweite heute war einfach zu lange in der Pfanne. Das war dann trocken.
Dann, also ich finde so, das französische Omelette ist schon so die Mutter des Omelettes. Also, ja. Ne? Das ja. ist das, was so den Namen Omelette eigentlich eingibt. Ne? Und ja. Und du faltest das auch nur zusammen, du rollst das nicht, ne? Oder du klappst so.
Nee, ich rolle. Das ist, also wird anscheinend auch gerollt. Das ist irgendwie.
Ja, okay, ja, das ist also ich habe es noch in Erinnerung, dass man das so zweimal klappt. Ich sehe es aber auch gerade hier eins, das wird auch gerollt, ja. Du hast schon recht.
Ja, es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Wege und ich fand halt ja. gerade das erste, was so richtig fluffig war innen, wo ich gedacht habe. Du brauchst da keinen Käse oder scheiß Gemüse reinmachen. Ich hatte ein bisschen Schnittlauch drin. Das ist von, wenn diese Konsistenz von dem weichen Ei in der Mitte ist, dann brauchst du doch nichts mehr. Nichts mehr anderes, weil das einfach so den Mund ausfüllt. Oh, das war echt eine Offenbarung. Ich werde nicht mehr anfangen, noch irgendwie Speck und Pilze und Gemüse und noch Käse drauf und keine Ahnung. Wenn du das perfekt hinbekommst, brauchst du meiner Meinung nach nichts anderes mehr dazu.
Ein Stück Butter zum Anbraten natürlich.
Ja. Ja.
Das muss sein, so einfach so Butter und Ei ist einfach so geil. Ja.
Da hat er dann auch Theorien aufgeschrieben und auch vorgemacht. Die Butter muss in der Pfanne singen. Das heißt, wenn die Pfanne zu heiß ist, dann fängt ja auch an, die Butter braun zu werden und es fängt ja auch an zu spritzen oder an zu, dann, und wenn es zu kalt ist, dann läuft sie ja nur und das dazwischen ist halt wirklich, wenn das leicht blubbert, brutzelt, das heißt im Französischen, dass die Butter sinkt. Das war echt total faszinierend, wie so ein blödes, stupides Omelett, was die da für eine Philosophie zu gemacht haben. Aber, ja.
Ja, aber ey, gerade ein Omelette ist ja auch wirklich das Ding. Rotz mal ein Omelette hin, ne? Also, du kannst ja so krass verschiedene Produkte mit der gleichen ja. Masse rausholen. Das ja. ist so heftig. Ja. Es gibt nicht umsonst inzwischen in Amsterdam Läden, die heißen Omelette, also als Wortspiel. Ja. Mit GG am Ende.
Ja. Also, ich würde sagen, dass ich vorher meinen ganzen Omelettes waren. Ein Haufen Scheiße. Dagegen, wenn ich jetzt wirklich sehe, wie simpel das sein kann, wenn du wirklich das Ding mit weich innen machst. Ich weiß, das muss man mögen. Es gibt Leute, die mögen das nicht. Es ist jetzt nicht unbedingt wabbelig, aber es hat, wenn es genau den richtigen, richtig gestockt ist, ist das halt innen so zart und durch die Butter und durch die, das ist so aromatisch, dass du nichts vermisst. Weißt du,
ja, aber vor allen Dingen, es ist ja nochmal, also es gibt ja mal Eigelb, was so cremig ist oder so, wenn man Ei kocht. Mhm. Und das ist jetzt nochmal eine andere Nummer, weil das Cremige ist ja Eiweiß und Eigelb. Und Eiweiß, cremig oder halb flüssig, da kriegen die meisten Leute auf einmal schon Ekel, ne?
Ja. Ja, aber es ist halt auch bei dem Rührei ist selbst diese Mischung, ich finde, das ist ja schon nochmal was anderes wie ein wabbeliges, weißes, also Eiweiß in einem in einem gekochten Ei. Das hat ja schon mal nochmal eine andere Textur, würde ich schon sagen. Ja,
natürlich, das ist was anderes, klar.
Ja, also, wie gesagt, man muss es ausprobieren. Ich verlinke euch mal das YouTube-Video von Bill Buford. Ich fand es sehr, sehr witzig und ich werde da auf jeden Fall weiter dran rum experimentieren, weil das fand ich echt beeindruckend. Mit ein paar blöden Eiern. Ich habe auch so, oder Sahne reinkippen in das Rührei oder so, das habe ich ja auch schon gemacht oder versucht, das Eigelb zu erhöhen, indem also zum Beispiel drei ganze Eier machst und dann noch drei Eigelbe dazu machst, damit es kräftiger wird. Was habe ich schon mit... Was habe ich da schon rumexperimentiert, um einfach so das geilste Ei zu machen?
Das ist das ja bei Eiern. Es gibt so viele Zubereitungsarten, so viele Möglichkeiten, wie man mit der Temperatur anders umgeht und so. Ist schon hart faszinierend, ne? Kennst du auch diese asiatischen Eier, diese Omelettes, die so super soft sind, wo die dann das Eiweiß vorher aufschlagen und dann nur das Eigelb drunter heben?
Ja.
Das finde ich auch sehr, sehr skurril. Ich weiß nicht, ob es mir schmecken würde. Das kann ja auch nie im Leben komplett gar sein, eigentlich. Ja, aber ich finde es.
Ja, ist jetzt zum Beispiel ein Sabayone auch nicht, ne? Also, vielleicht, also sieht ja schon fast so schaumig aus, dass es.
Ja, das stimmt.
Ja, da habe ich was für unsere kulinarisch unterragend Kategorie. Hast du das gesehen, wo sie diesen Kreis, wo du Eier reintust und die dann drehst, so also wie so ein, wo dann, wie so eine Salatschleuder mit Seil, wo du dran ziehst und du zerstörst quasi im Ei das Eigelb und mixt das mit dem Eiweiß im Ei und wenn du das dann hart kochst, hast du halt quasi ein Rührei oder ein Eiweiß-Eigelb gemischtes komplett gelbes Ei?
Ich gucke ja schon viel TikTok, aber das habe ich da nicht gesehen.
Echt? Also ich habe das, irgendwo ist mir das mal vorgeschlagen worden. Kannst du dir, weißt du, was ich meine?
Ich kann mir das komplett vorstellen, was du meinst, aber das habe ich so noch nie gesehen oder so.
Ja, ich suche mal ein Video raus. Also diese eine Eischleuder, die das Ei halt so in der Eierschale das Ei verquirlt. Sieht auch wirklich irgendwie komisch aus.
Ist halt unsere Gewöhnung, ne? Das ist wie mit Schwalbennestern.
Ja. Naja, gut, es ist im Grunde ja ein Rührei in der Schale. Also ich verstehe den Sinn nicht, dass man dafür ein Gadget braucht, was einem das Ei dreht. Also verquirlt in der Schale. In der Eierschale, ne?
Das ist natürlich die nächste Frage.
Ja.
Wenn du nur Gabeln und Teflon beschichtete Pfannen zu Hause hast, hast du ein Problem.
Und das zweite war, was ich so unterragend im ersten Schritt fand, war, mir wurde auf Facebook ein Brezelschneider vorgeschlagen. Und das ist eine Holzkiste, wo du deine Brezel halt reinlegst, da kommt ein Deckel dann drauf. Und das ist dann quasi nur so hoch wie eine Brezel. Und dann ziehst du quasi das ist wie so ein Eierschneider mit einem Draht. Also du hast nur einen Draht, den du dann durch die Brezel ziehst. Und das halt dann, eine Brezel zu halbieren, finde ich schon schwierig. Ich glaube, das ist auch so ein Bayern-Game, was wahrscheinlich, haben die wahrscheinlich schon durchgespielt, dass sie dieses Gadget dafür auch brauchen. Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
Ja, aber warum? Warum willst du das belegen?
Ja, ist schon geil. Wir sind, Butterbrezel ist doch auch so ein Ding, oder?
Ja, es ist ja nur nicht in diesen dicken Teil gespritzt.
Nee, das ist aufgeschnitten und dann wird das mit Butter, Schnittlauchbutter doch bestrichen.
Ich kenne dafür was sehr Gutes und das nennt sich Laugenstange.
Ja, aber es ist Brezel, es ist eine Butterbrezel und die siehst du, wie heißen die blöden Industriebäcker, die an den Bahnhöfen überall sind und die haben dann riesige Brezen aufgeschnitten, da drin rumliegen.
Ditsche und so,
Ja, genau.
Ja, aber das sind dann auch riesige Brezel. Das ist doch schon wieder was anderes. Die kannst du auch bestimmt mit einem Brotmesser einfach gut schneiden.
Aber ich finde, Brezeln halbieren ist schon schwierig, je nachdem, was das für Brezeln sind. Auf jeden Fall will ich da jetzt gar von dem unterragenden Stück weg, weil dann habe ich da mal drauf geklickt, um mir das anzugucken. Und das war haftsache.de und das ist bayerische JVAs, die dann in ihren Werkstätten Produkte herstellen und die haben halt unter anderem diesen Brezelschneider erstellt, machen aber auch zum Beispiel geschmiedete Pfannen und keine Ahnung. Also die haben 1000 Sachen, die die da produzieren und dann fand ich es irgendwie doch irgendwie cool, dass die so Holzprodukte und Metallprodukte, die stellen das halt alles in den Werkstätten her. Fand ich jetzt gar nicht mehr so schlecht, dass man kann man ja auch supporten.
Das verleiht dir auch die richtige Street Credibility, wenn du dann den Rieselschneider nachts auf der Straße auspackst.
Ja.
Von einem Häftling geschnitzt.
Habe ich aber auf jeden Fall noch nie gesehen, also dass es einen Rätselschneider gibt.
Aber jetzt die Frage, ne, ist das nur die Werbung oder funktioniert das Teil wirklich? Weil gerade an diesen Brezeln, dieser Biegung, diese, wo es so dünn wird, das ist doch schon so hart ausgebacken. Das wird doch garantiert einfach wegbrechen in sich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das auch noch halbiert kriegst.
Die Frage ist, ob es nicht die, die bayerischen Brezeln dann nochmal ein anderes Game sind, weißt du, es ist nicht hier diese, ich habe es hier mal gerade rübergeschickt.
Kannst du dir kennen mal wir hier überhaupt gute Brezel? Ist das überhaupt das richtige Produkt, was wir hier kennen?
Das und ich stelle mir halt auch die Frage, ob wir wirklich den die Brezeln haben, die da reinpassen, also von der Norm her, wie das auch funktioniert.
Das ist natürlich eine andere Sache.
Ist das Handy hingeschmissen?
Was ist da? Was ist hier runtergefallen? Ich habe hier eine Katze zu Besuch.
Ah. Miau. Ja. Ja, sehr gut. Aber das waren die zwei Sachen, die ich mir für unterragend rausgeschrieben hatte. Der Brezelschneider, der gar nicht so schlecht ist, und diese Eierschleuder.
Ja.
Hast du noch was, Martin?
Boah, unterirdische Sachen habe ich nicht. Nicht unterirdische, deine, wie heißt die Kategorie?
Unterragend.
Unterragend.
Haben wir geklaut, bevor jemand fragt, bei Lass Hören Podcast von Jan von Weide und David Kebekus. Die machen das auch immer. Aber ich fand kulinarisch unterragend hier thematisch auch mal ganz witzig, so Schwachsinnssachen, die man irgendwo gefunden hat.
Ja. Okay, das ist der Brezelschneider. Ich gucke mir den gerade an. Der heißt ja auch nicht mal Brezelschneider, sondern Brezen, ne?
Also, ja, Entschuldigung. Ja.
Das ist ja schon mal eine ganz andere Nummer wahrscheinlich. Ja,
ja, es ist Mehrzahl wahrscheinlich. Brauchst du dann so ein Ding, wenn du halt viele machst?
Stimmt. Das kann natürlich sein. Wir bräuchten ja auch manchmal sowas, wenn für unsere Burgerbrötchen haben wir auch schon viele Sachen ausgedacht. Aber wir stehen... Wir stehen da immer noch und schneiden das per Hand einfach. Jedes Brötchen.
Ich bin dumm, weißt du? Da ist überhaupt kein Draht, den du durchziehst. Du musst dann immer noch dein, das ist im Grunde nur noch die Halterung. Du musst dann dein Brotmesser da durchschieben.
Na. Ich habe nichts gesagt. Ne?
Brezel einlegen, dann entweder das Messer vorher quer einfädeln oder den Deckel schließen, mit einem langen Brotmesser durchstechen und einmal quer durchschneiden. Ein Wellenschliffmesser mindestens 20 cm wird empfohlen. Okay, ja, der Draht, den habe ich mir dazu gedichtet. Ich habe auch noch Scheiße erzählt. Sorry.
Wie immer hier auf Fake News auf Küchenfunk.
Genau. Aber dann, wenn du jetzt gerade nichts hast, ich habe noch ein überragendes Produkt.
Du bist gut vorbereitet, ich merke das schon.
Überragendes Produkt. Habe ich gerade am letzten Wochenende ausprobiert. Du hast es wahrscheinlich gesehen.
Maria Kron.
Nein, das gab es letztes Wochenende nicht. Von Scotty Grill, die Box. Die Boxen?
Ja, ich wollte dich drauf ansprechen. Ich habe es gesehen. Geil, oder? Ohne Scheiß.
Ich habe die Dinger gesehen. Das sind Edelstahl-Tupperware, kann man mal so mal Platz sagen.
Ich habe zum Beispiel Schulbrotdosen für meine Kinder, die sehen zu 95% genauso aus wie die Dinger.
Ich würde mich mal interessieren, ob sie wirklich genauso gut sind, weil das Ding hier, das sind halt, damit kann man die Sachen transportieren, wenn man campen ist oder wenn man wandern geht. Aber das Geniale ist halt zusätzlich, dass du darauf auf dem Scotty auch kochen kannst.
Genau, und das ist halt wirklich das Geile an dem. Also du nimmst Currywurst damit, ne, zum Beispiel.
Ja, genau.
Und was ja drin war, Meatballs ist auch perfekt. Aber auch, ganz ehrlich, du könntest rein theoretisch sogar Wasser da drin kochen.
Ja, das habe ich auch irgendwo jetzt gesehen. Ich glaube, bei dem Instagram-Kanal, die haben da Wasser gekocht, haben Kartoffeln drin gekocht. Zumindest vielleicht für eine Wanderung ein bisschen blöd, wenn du anfängst, Kartoffeln zu kochen. Und ich hatte das jetzt bei den Currywürsten auch so gemacht. Ich hatte die Soße in der Box drin und ich dachte so, wenn die aufgeht in meinem Rucksack, dann kotze ich aber im Strahl. Aber die sind so dermaßen gut verschlossen, dass Flüssigkeiten selbst darin mitzunehmen kein Problem sind. Dann habe ich die Würste separat gegrillt und dann frisch gegrillt in die heiße Soße geschmissen. Und ich war echt baff, wie geil das Ding, wie schnell das Ding heiß wird auf Gas. Das ist ja nur, natürlich nur Blech. Was soll da, also ja. Ich habe aber schon gedacht, es dauert länger. Also der war super schnell heiß.
Und du hast einen Teil zum Anfassen dabei, ne?
Genau, das ist das, genau, du musst jetzt nicht irgendwie noch was mitschleppen. Das ist so eine Zange, damit kannst du das Ding halt wirklich noch bewegen, dann wieder runterheben zum Beispiel. Und es wird halt auch sehr schnell wieder kalt. Ich habe auch, wenn du dann also das Ding halt heiß hast, du hast dann da die Currywurst leer gegessen, dann stellst du das wirklich da 5 Minuten hin auf dem kalten Boden, dann ist das Ding halt auch so kalt, dass du es wieder einpacken kannst. Das war meine Sorge, dass das Ding halt so heiß ist nachher, dass du es nicht mehr einpacken kannst.
Aber das ist ja das Geile an Scotty immer. Bis du alles aufgegessen hast, ist alles kalt und du kannst alles einpacken. Die Sorge musst du eigentlich nie haben. Natürlich könnte es nur, wenn du die Currywurst nicht aufgegessen hast, könnte die Gefahr noch da sein, dass die warme Currywurst da drin ist.
Ja.
Aber das funktioniert da immer cool. Und ich finde, das ist so einer der sinnigen Zubehörteile, das ist eigentlich, was am allermeisten sogar Sinn macht, wenn ihr einen Scotty habt und überlegt euch, was kann man dazu kaufen. Die Plancha, den Deckel oder die Box. Ich würde immer sagen, erstmal kauft die Box.
Ja, die gibt es in zwei Größen, 1 Liter und 2,5 Liter. 1 Liter weiß ich nicht, ob du da wirklich so viel, vielleicht wenn du alleine bist, vielleicht, aber die große 2,5 Liter macht auf jeden Fall Sinn. Wir haben mit fünf Leuten Currywurst gegessen, hat super funktioniert und wir waren mitten am Arsch der Welt. Ihr könnt das Instagram-Video angucken, wir waren wandern, wir saßen auf einem Felsen und haben da eine Currywurst gegessen. Die Wanderer, die uns vorbeigekommen sind, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die geguckt haben. Das war echt cool.
Das ist eh einer der Dinge, ne?
Ja.
Wenn man sich zum Beispiel an, an unseren Trip nach Flandern zurückerinnert, ne? Und dann auf der Autobahnraststätte, ne?
Das war ein Lastwagenfahrer, ne?
Nee, ich meine, der Christoph, der das mit organisiert hat, ne?
Ja.
Der hat sich jetzt auch einen Scotty gekauft. Ja. Wir haben ihn überzeugt.
Ja, wir sind ja hingefahren und haben auf der Raststätte angehalten und haben geile Steaks auf dem Ding gegrillt, kurz vor Antwerpen war es, ne?
Ja.
Das war so witzig, ey. Die Augen von den Leuten waren groß und einfach geile Steaks gegessen. Das war echt cool. Ja, also das ist auch wirklich das überzeugendste Zubehörteil, was ich im Moment habe. Die Cap, weil ich den Scotty jetzt wirklich viel unterwegs mitnehme, da nehme ich die Cap einfach nicht mit, weil es einfach zu viel Gewicht dann ist.
Also entweder du machst was Special-mäßiges damit oder du weißt, es ist windig.
Ja, aber selbst wenn es windig wäre, wäre mir das Gewicht ist dann nicht wert. Ich glaube, wenn ich das im Auto oder gehst an den Strand, also es im Fahrrad, dann nehme ich die Cap mit. Aber für wenn du wandern gehst, dann ist halt Gewicht echt ein Problem. Aber da ist diese Boxen zum Transportieren und auch zum Warmmachen echt überragend. Richtig genial. Und der Klaus grillt, hatte irgendwann auch mal vor kurzem, der kocht ja immer mittags um 12 Uhr live auf Instagram.
Stimmt, ja.
Und da hatte er irgendein Gericht, ich weiß nicht, ob er es im Scotty oder auf dem in der Schale warm gemacht hatte oder heiß da eingefüllt. Der hat das, steht auch in der Bedienungsanleitung drin, das Essen heiß da reingemacht, hat es dann verschlossen und hat es mit nach Haus genommen und der hat es nicht mehr aufbekommen. Da ist so ein dermaßen krasser Unterdruck in diesem ganzen Ding drin gewesen. Das hat so viel Power, dass es nicht aufgerichtet. Der musste mit einem Schraubenzieher an der Seite reinstechen unter den Deckel und leicht aufbiegen, dass da Luft reingegangen ist. Sonst hätte er das nicht mehr aufgerichtet. Das ist also, hat mich auf jeden Fall beruhigt, dass das Ding so verschlossen ist, dass es auch zuverlässig ist.
Das ist natürlich auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Hinweis. Damit hast du vielleicht uns viel erspart am Ende.
Ja. Macht auf jeden Fall. Ja. Irgendwann werde ich gleich auch noch Meatballs unterwegs machen oder so. Also, das macht echt Laune.
Mega. Ja, das Ding ist schon cool. Ich komme leider echt nicht so, wenn ich in Köln unterwegs bin, so raus, dass ich sage, ich kann Scotty benutzen. Bis letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob es gekippt ist, durften wir draußen nicht grillen. Ne? Mhm. Das ist halt auch so sehr belastend, wirklich.
Aber was ist mit Holland? Nimmst du das also am Strand oder so?
Ja, du musst überlegen, aktuell, also da sind schon drei Sportgeräte, die bedient werden wollen. Ne? Und es geht eigentlich, wenn ich am Haus bin, viel um Grillen. Und wenn dann Strand ist, ne, habe ich auch schon mal gemacht, 2-3 Mal, aber grundsätzlich erstmal nicht.
Ja, du musst halt schon irgendwas Interessantes machen, Martin, ne? Du kannst jetzt halt nicht sagen, ich mache jetzt hier ein Steak drauf. Sondern, weiß ich, was die sonst nicht zu essen kriegen, deine Familie. Also bei uns ist immer großes Halau, wenn wir draußen sind und es gibt Würstchen. Also richtig schöne, frisch gegrillte Bratwurst hier. Hast du denn mal die Bratwurst bestellt, Martin? Hast du es immer noch nicht gemacht?
Es ist auch 10:40 Uhr, wir müssen jetzt mal langsam aufhören.
Haben wir nicht?
Das wirklich nicht gemacht. Aber ey,
haben wir nicht gewettet?
Der perfekte Nein, oder? Scheiße.
Haben wir nicht irgendwas gehabt? Wolltest du nicht gesagt, du machst irgendwas?
Gut, dass sich daran keiner mehr erinnern kann. Ich weiß von nichts.
Ich höre nach. Das müsste die vorletzte Folge gewesen sein. Ich höre nochmal nach, Martin, was du gesagt hast, wenn du es nicht hinkriegst.
Ja, mach das gerne. Und ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt am Ende. Aber ich sollte die jetzt wirklich bestellen. Nächste Woche fahren wir potenziell wieder nach Holland, dann wäre das schon geil, die dabei zu haben, weil ich kann sagen, wir haben eine Sache gemacht, wir haben ein Paket Bratwürstchen geholt für die Kinder in Holland mit erstens, ne, die haben sich Pizzageschmack ausgesucht, ich bin nicht dran schuld, ja, an Geschmacks. Mhm. Aber das war nicht geil, die Konsistenz da drin, es war viel Fett da drin, also wahrscheinlich dürfte man das in Deutschland gar nicht Wurst nennen, was sie uns da verkauft haben. Das war jetzt ein ganz normaler Supermarkt bei denen, ne? Also ich will da nichts gut oder schlecht reden. Und das hatte so ein bisschen auch Charakter, als wenn man Schweinebauch gekuttert hat und das in den Wurstdarm gepresst hat. So vom Fett her, ne? Mhm. Also so für eine Wurst zu viel Fett, das war dann auch nicht mehr geil, ne?
Ja, ich bin gespannt, was du zu den Brats vom Donlicate sagst, weil die haben auch eine sehr weiche Konsistenz, die ein wenig fettiger anmutet, aber die ist schon richtig geil. Also bestell endlich mal. Die sind auch TK, Martin, und die musst du nicht direkt essen.
Und du weißt ja, ne? Ich bin ja ein riesen Fan von Cheddar, Jalapeno und Bacon Kombination. Ja. Das gibt es regelmäßig bei uns in der fetten Kuh. Und auch ein guter Cheeseburger, ne, also Käse, ne? Am besten einfach nur mit Bacon und Jalapenos oder einer Chili-Mayo, wo auch dann Jalapenos oder Chipotles drin sind. Das ist so dieses Geschmacksdreieck, was sehr gut funktioniert. Vor allen Dingen mit fettigem Fleisch und dann sind wir bei der Wurst. Ja. Das ist, das funktioniert auf Pizza wunderbar. Ich mache mir meine Pizza auch gerne scharf. Ich mache da auch gerne so Wurststücke drauf. Ne?
Bestell jetzt die Wurst, Martin. Hör auf zu labern.
Ach. Ich dachte, ich kann dich jetzt nochmal ablenken, ey. Alter Schwede. Wie kann ich das denn immer vergessen,
Das Alter? Ist einfach total bescheuert.
Oh Gott, ich habe eine Einkaufsliste für Holland.
Ja, da guckst du dann einen Tag vorher drauf, wenn du...
Nein, das ist wirklich eine Liste mit Sachen, die ich auch vorbestellen muss und so.
Aha.
Ja, ich kann es mal vorlesen. Ich brauche eine neue Gleitschiene für die Badezimmertüre. Dann brauche ich einen 2-Komponenten-Kleber für Holz. Dann brauche ich von Moesta die Reinigungsschale für Grillzubehör. Dann brauche ich ein neues Werkzeug, so eine Ratsche mit so Nüssen. Ne? Dann brauche ich eine Holzlasur für die Außenküche. Anti-Unkraut habe ich drauf geschrieben. Die hatten nur dieses krasse Zeug da im Baumarkt von Bayer hier, du weißt
welches. Ja,
dieses irgendwas mit
Bienentöter, ne?
Naja, das alles tötet und warum die auch so mega Klagen haben, weil da so super viele Leute von krank geworden sind.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, aber ich wollte es auf jeden Fall nicht kaufen. Ja. Und da steht lustigerweise eine Capture-Karte drauf, aber ich glaube, das ist das falsche
Einkaufs. Was ist denn eine Capture-Karte?
Das ist so für Streaming, so. Ja. Würste habe ich jetzt da drauf stehen. Würste der Schwarzwälder. Mhm. Sauber.
Und was hast du jetzt, eine Reinigungsschale für Grillzubehör?
Ja, ich will mir noch irgendwie so, das Problem ist so ein bisschen da, wenn ich irgendwie was richtig sauber machen will, ich habe ja keine so eine Wasserstelle und ich habe da wenig Bock, das im Waschbecken zu machen. Und das ist dann auch.
Warum nimmst du denn nicht die roten Fleischwannen einfach mit?
Nee, die sind zu schmal. Und Moiste hat so was Rundes gemacht, wo das Grillrost genau reinpasst. Und die anderen Eckigen natürlich dann auch. Ne?
Aha.
Sehr clever, muss ich sagen.
Ein Grillzubehör-Reinigungsschale ist, was es alles gibt, was ihr hier heute alles die lernt. Die
hab ich noch nicht.
Ja, ja, aber das gibt ja. Es ja. Also.
Ja. Und ich muss sagen, also wir haben direkt auf den Gasgrill gegrillt, wir haben den Holzkohlegrill noch nicht angemacht, das mache ich nächste Woche. Und dann hatten wir dann noch so Steaks, die nach diesem holländischen Essen irgendwie noch weg mussten. Und dann, weil wir die mitgenommen haben, die waren dann aufgetaut. Dann haben wir aber eben den Ranger durchgezündet von Träger. Immer noch ein mega geiler Grill, wirklich. Auch zum Steaks grillen mega gut, wirklich. Das Ding macht richtig Laune.
Da hätte ich auch mal Bock drauf, das Ding.
Ja. Das ist auch ein echt schönes Spielzeug. Ja. Ist halt immer die Frage, wie sinnig das alles ist, ne?
Ja. Yeah.
Ne? Wenn man
schon Gas hat, einen
Holzkohlegrill und. Ja. Aber so viele, also in den letzten 2 Jahren, also gerade in der Zeit, wo jetzt sehr viele Grills gekauft wurden, habe ich mir keinen gekauft.
Ja, sehr gut.
Mal die Beine stillgehalten. Mal
gucken,
wie lang. Ja. Ansonsten, irgendwas, habe ich irgendwas gepostet, was lecker aussah? Ich war nicht einmal während der Sendung auf meinem Instagram-Account, muss ich gestehen. Hier Ahornsirup hast du gesehen, mit dieser Blick dann zum Meer.
Ja.
Ja. Ich kann dir nur sagen, in der nächsten Zeit passiert ein bisschen mehr mit Ahornsirup.
Ja, ich hörte davon.
Ja, das wird geil. Ansonsten, ja, guck mal hier, Meatballs mit Mozzarella, Cheddar, Jalapeno, ne?
Ja, da sind wir und wieder.
Meatballs, da sind wir genau da, ne? Ja, wir haben Short Ribs letzte Woche gemacht, vom Schwein, vom Rind.
Habe ich auch gesehen, ja.
Und, wir, jetzt am Wochenende kommt ein Rippchen-Special. Wir haben jetzt gerade ein Pastrami-Sandwich. Also alles schön in der Barbecue-Richtung.
Aber was heißt Rippchen-Special fürs Wochenende?
Ja, einfach hier vom Schwein, kennst du?
Ja, aber was heißt Special? Kaufst du dir, machst du zu Hause warm? Oder?
Ach so, ja, wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal, du kaufst die ein Kilo bei uns für 29 Euro, komplett fertig, ohne Knochen. Oder du holst die für 18,90 mit Fritten, Barbecue-Soße und ein bisschen Coleslaw als Portion zum Essen.
Aber nicht Kilo, sondern?
Nee, das sind dann so 300 Gramm ungefähr, 350 Gramm. Das ist das gute Zeug von Wurst Essert. Hier, du Restschwein. Mm. Die ganz guten Tiere. Ist immer noch ohne Scheiß ein Riesenunterschied, ja.
Ja.
Dann.
Ich.
Ja, erzähl.
Ich habe noch vom der Schwarzwälder noch 4 Ribs hier liegen. Ich wollte, wenn ich jetzt bald mal wieder Zeit habe, mal schöne Ribs smoken.
Ja. Das macht keinen Sinn, dass ich die damit bestelle. Aber ich muss dir noch was erzählen, was ich richtig feier und du wahrscheinlich richtig widerlich finden wirst. Allein von der wie heißt das von der Kombination? Ich schicke dir auch ein schönes Bild dazu. Und zwar habe ich im Jumbo
jetzt
eine Cola Zero gekauft mit dem Geschmack Marshmallow.
What the heck?
Und die haben das so, ganz ehrlich, so gut getroffen. Das schmeckt wirklich, also man schmeckt erstens keinen Zuckerersatzstoff, ne? Und es schmeckt wirklich so wie, kennst du diesen Mäusespeck, diesen rosa und weißen, der so gepudert ist? Und ich bild mir wirklich ein, wenn ich dieses Zeug trinke, dass ich dieses Gepuderte auf der Zunge habe. Es ist so crazy. Es ist wahrscheinlich so viel Chemie. Aber es ist irgendwie geil. Also, man muss auch sagen, das ist ein Zero-Produkt und ich aktuell nehme ich ja nichts mit Zucker zu mir, ne? Das muss man, das kommt ja dazu, ne?
Also was ist mit Ahornsirup?
Ja, kein Zucker, oder? Ahornsirup. Siehste?
Ja, ist okay. Ja, okay.
Also ich konsumiere es in den Gerichten und so hauptsächlich kein Zucker, aber ich probiere gerade, ehrlich gesagt, wirklich ein paar Sachen mit Ahornsirup aus, aber das ist auch die Verführung, glaube ich, in der ganzen Sache, ne? Mhm. Ja. Aber da hast du natürlich recht.
Das ist.
Ja, vielleicht. Ja, aber nicht viel. Nicht so, weißt du, wie ein Kaffee mit Zucker oder so. Ne? Ich war heute mit den Kindern essen und wir haben uns alle eine Kugel Eis gekauft. Ne? Es gibt auch so Momente, wo ich dann sage, ey, ne, jetzt gibt's halt auch die Kugel Eis.
Du musst halt nur gucken, dass die Momente nicht so häufig werden, ne?
Nee, das überhaupt nicht, das stimmt. Nee. Das nicht, ne? Das war jetzt auch einmal so quasi einmal in der Woche so, das die Ausnahme, ne?
So sehr gefühlt. Gut. Ja.
Ja. In Holland war jetzt auch so, ja, zwei Bier, ne? Aber so ein Bier mit 8%, das merkt man ordentlich. Was ich zum Beispiel immer noch nicht getrunken habe, ist der fette Eistee. Den habe ich auch noch nicht probiert.
Hm. Ist er wieder da?
Der ist wieder da.
Genau. Geil. Ja. Geil.
Ja.
Ich habe auch noch was für euch getestet, apropos Getränke. Ganz dumme Idee. Ich habe ja jetzt 5-Liter-Fässchen für mich entdeckt, für Bier. Einfach, weil ich so Bock hatte nochmal auf frisch gezapftes Bier, ist es wenigstens so ein Gefühl von frisch gezapftem Bier. Habe ich jetzt ja Frühkölsch-Fässchen zum Beispiel in den Kühlschrank gestellt und letztes Wochenende, wir kamen ja aus der Eifel zurück und sind wir bei Vulkanbräu vorbeigefahren, da habe ich auch zwei Fässchen mitgenommen.
Oh, cool.
Also einmal das Helle von denen und das Pale Ale.
Boah, Pale Ale in der Dose, ne? Das ist doch muss doch das Geilste sein.
Ja.
Ohne Scheiß.
Ja, und ich hatte am letzten Wochenende samstags das Helle aufgemacht. Und ich wusste, am nächsten Tag kommt mein Kumpel vorbei, habe ich gedacht, trinken wir morgen leer. Scheiß Idee. Du kannst es nicht aufheben. Ich habe gedacht so, du machst das ja zu wieder, vorne ist zu, oben ist zu, das Ding hält Kohlensäure, kannst du dir am nächsten Tag
noch geben.
Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ich habe mit dem Vulkanbräu auch noch geschrieben, die haben es mir auch gesagt, sorry, das geht einfach nicht. Da hast du verkackt. Ja, hab ich verkackt, musste ich lernen, habe ich für euch ausprobiert, macht es nicht. Wenn ihr ein Fass anschlagt, trinkt's auch leer.
Das ist ja wie bei so einer Omi, die so einen Löffel in ihren Sekt macht. Kennst du das noch?
Ja, ja, ja.
Also so ein Gabel in die Flasche steckt.
Ja, aber da war auch irgendwas Wahres dran, auch wenn das trotzdem was dran vorbeigeht. Es musste, glaube ich, ein Silberlöffel sein oder sowas. Also irgendwas war da noch.
Den hat keiner mehr, ja.
Aber im Grunde.
Eieiei. Ja, das arme Bier.
Ja, ich konnte das halbe Fass dann ablassen. Das war echt schade. Es war sehr leckeres Bier, aber man konnte es wirklich nicht mehr trinken.
Ach, wenn das hättest du aufbewahren sollen, wenn das Pale Ale leer ist, die 5 Liter. Und wenn dann das andere noch wenigstens so ein bisschen kalt ist, dann geht das auch noch runter.
Ach so, meinst du, ja, okay. Ja. Es war, eigentlich hätte ich schon gedacht, wir hätten es trotzdem trinken können, weil wir die Currywurst-Tour gemacht haben und da hatten wir ja schon Wein getrunken auf der Wanderung, weißt du? Und eigentlich habe ich gedacht, wir sind so auf einem Level, dass man das jetzt auch nicht mehr so merkte und es war so, dass du es trotzdem gemerkt hast. Und dann war das Bier einfach scheiße, ja. An dem, ohne Kohlensäure ist Bier scheiße.
Boah, jetzt weiß ich wieder, was ich dir noch erzählen wollte, aber das musst du dir danach erzählen. Das kann ich heute noch nicht verraten.
Okay.
Ist mir gerade noch eingefallen.
So, dann gehen wir jetzt zum Chefkoch-Bingo.
Verraten wir beim nächsten Mal. Natürlich.
Sehr gut.
Chefkoch.
Ich habe mein Zufallrezept schon offen.
Hast du schon ausgesucht?
Wie ausgesucht? Zugeteilt.
Oh krass, guck mal, weißt du, was bei mir kam? Das kam noch nie. Du kannst deins auch zuerst erzählen, weil bei mir steht, oh, da ist was übergekocht.
Ah.
Leider ist unser Herd gerade zu heiß geworden. Bitte versuche es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal.
Oh, oh. Also, ich habe noch eins bekommen. Ich habe einen Schokokusskuchen gekriegt. Der wird gemacht mit einem Tortenboden, einem fertigen. 2 Packungen Schokoküsse groß, 500 Gramm Magerquark, 4 Becher Schlagsahne, 6 Packungen Sahne steif und 4 Packungen Vanillezucker. Die Waffelböden von den großen Schokoküssen abschneiden und zur Seite legen, dann die Schlagsahne mit dem Sahnesteif steif schlagen. Die Schokoküsse, den Magerquark, die steif geschlagene Sahne und den Vanillezucker in eine große Schüssel miteinander vermengen. Am besten mit dem Rührhaken des Rührgerätes, aber es geht auch mit einem Esslöffel. Die Masse anschließend kuppelförmig auf dem Tortenboden verteilen und zum Schluss mit den Waffelböden nach Belieben garnieren. Am besten schmeckt der Kuchen, wenn er mindestens eine Stunde im Kühlschrank war. Das Rezept hat 3 von 5 Sternen bei einer Bewertung. Aha. Und 2 Kommentare. Ich springe zu den Kommentaren. Findest du gut, Martin?
Ich ganz ehrlich, so für einen Kindergeburtstag mega.
Stimmt, ist ein guter Punkt. Ein sehr leckerer Kuchen, der schnell gemacht ist und immer gut ankommt. Allerdings nehme ich auch weniger Sahne, eher 2 Becher auf 500 Gramm Quark.
Ich muss auch zugeben, ne? Bei einem Kindergeburtstag freue ich mich auch, wenn ich sowas kriege. Wenn man mal so ein Stück mit isst von sowas. Ich würde es mir nie bestellen. Ja, sorry, aber erzähl weiter.
Ja, also die Kommentare sind alle sehr positiv. Ich habe davon, glaube ich, auch irgendwann schon mal gehört. Ja, why not? Also.
Ich bin mir sicher, ich habe das schon mal gegessen, ganz ehrlich.
Das kann gut sein, ja.
Ich kann das ja mal eine Premiere. Haben wir jemals schon mal was gegessen, was wir hier entdeckt haben? Ich weiß nicht.
Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Schokokusskuchen-Rezepte auf Chefkoch. Hier gibt es auch eins mit 51 Bewertungen. Das 2 Esslöffel Milch, wie süß. Okay, jetzt funktioniert genauso alles. Also, ja. Tortenboden, das Ding. Ja.
Das Krasse ist, dass die Rezepte gerade alle über Chefkoch überhaupt nicht erreichbar sind.
Du hast ja gerade eins geschickt, oder?
Ja, das habe ich im Browser öffnen müssen und dann auch Rezepte und dann Zufallsrezepte. Jetzt bin ich auch endlich auf Schokoküsse gekommen. Ich habe safe schon mal sowas gegessen.
Kann ich mir auch vorstellen.
Ich finde es geil, also ich finde es echt cool. Gerade die Kombination hier auch, es gibt welche, die kombinieren das mit Mandarinen. Finde ich gut.
Ja.
Und irgendwie ist meins ja gar nicht mal so viel anders, ne?
Nee.
Also was das natürlich schon.
Schokolade fehlt, aber.
Ja. Hattest du noch Bewertungen oder irgendwas, was du vorlesen wolltest? Oder?
Nee, habe ich alles schon vorgelesen. Hast mir nicht zugehört.
Doch, aber war ich dachte, hätte noch sein können, dass du noch was, irgendeine Information nicht vorgelesen hast. So, ich habe einen Quark-Soufflé und er hat 3,43 Sterne von 5, hat 5 Bewertungen, 2 Kommentare. Reinkommen Eier, Quark, Puderzucker, Butter zum Einfetten, also wahrscheinlich auch nur zum Einfetten. Mhm. Und Zitronenschale. Ja, und am Ende läuft das so: man trennt das Eigelb, Ei, macht man mit in den Quark, Zitronenschale, Puderzucker, alles vermischen. Das Eiweiß schlägt man zu Schnee auf, hebt das unter die Quarkmasse, packt das Ganze in die gebutterte, gefettete Form und die kleinen Förmchen nun in eine große Auflaufform gestellt. Ach so, in so einem Wasserbad quasi im Backofen. Voll mit Wasser, genau. Das Ganze bei 150 Grad Umluft, kann 15 bis 20 Minuten backen. Nach dem Backen kurz abkühlen lassen und auf den Teller stürzen. Dazu passen sehr gut Orangenfilets oder Himbeersirup. Also da sind wir schon wieder bei der Orange, also Mandarine, Zitrusfrucht, klar. Ja, So, die zwei Bewertungen sagen uns, die zwei Kommentare, Entschuldigung, super einfach und super lecker. Tolles, leichtes, fluffiges Soufflé mit Zitronen-Quark-Aroma. Perfektes Mengenverhältnis. Ey, ganz ehrlich, ich habe noch nie so ein Quark-Soufflé gemacht, aber es klingt geil.
Ja, ich habe noch nie Soufflé gemacht und habe eigentlich einen total Schiss vorm Soufflé, weil Soufflé war doch die Scheiße, die zusammenfällt, oder?
Ja, genau.
Und kann passieren.
Beim Quark-Soufflé kann dir das auch passieren, aber so mit diesem Wasserbad und hast du nicht gesehen. Das Problem ist ja, glaube ich, immer so, du musst das machen. Es muss warm, fertig gestürzt werden, ne? Kannst das nicht 20 Minuten vorher machen und dann da drin stehen lassen und dann nochmal warm machen. Das funktioniert nicht. Du musst das wirklich, glaube ich.
En point.
Ja, genau. Und deswegen gibt's das auch keine Restaurantkarte, glaube ich.
Also wir hatten hier ein Restaurant, die haben, meine ich, ein Quark-Soufflé gemacht. Und das war, hat auch ein bisschen länger gedauert. Und das war wirklich unglaublich geil. Es war auch zitronig, es war geil. Aber sie haben es, glaube ich, in der Schale serviert. Ich wüsste nicht, ob ich so ein Ding wirklich stürzen wollen würde. Warum? Kann man das nicht da draus essen?
Klar kannst du das daraus essen, aber es ist, glaube ich, eleganter, wenn das so als Teil schön geformt auf dem Teller liegt, ne? Angerichtet, als wenn da sowas auch im Schälchen auf dem Teller ist.
Ja, wenn es noch zusammenbleibt oder es nicht auseinanderfällt oder so.
Ey, 2 Esslöffel Butter, ja.
Ja, aber die sind doch ja fürs Förmchen. Die sind fürs Förmchen zum Buttern.
Ja, aber die. Genau, und deswegen flutscht das ja da raus.
Ja, aber wenn die Konsistenz nicht passt oder es auseinanderfällt oder zusammenfällt oder weiß der Geier, was es macht. Ich bin da.
Genau, aber dann hast du sowieso verkackt. Dann wird es ja auch nicht oben stehen in dem Schild.
Ja, dann kannst du es aber immer noch in der Schale, schmeißt du noch Früchte drauf, Puderzucker drüber. Dann.
Das ist Plan B, wovon du sprichst. Aber wir wollen erstmal Plan A erreichen.
Ja.
Eieiei.
Ja, ich hab.
Hier wird nicht gefudelt.
Ja, ich hab Schiss vor Soufflé. Ich werd's aber, glaube ich, gerne mal ausprobieren. Soufflé, weil das hört sich ja wirklich total simpel an.
Soufflé aus dem Mini-Backofen. Ein Klassiker. Nein, also Spaß. Aber ich glaube, du brauchst eine gute Umluft. Also, weißt du, wenn du so Ober- und Unterhitze hast, die so verschieden sind und so, das stresst das Ganze. Und wenn du so eine gute Umluft hast, die konstant ist, Da bei 150 Grad, du machst ja das dann auch noch in dieses Wasserbad, ne, damit die Temperaturen langsam kommen. Mir kommt das so schon fast für im Wasserbad stehen, das Ding schon ein bisschen kurz vor. Ne? Hm. Da wäre ja auch noch die Frage, wie warm ist das, muss das Wasser sein? Ne?
Das wird doch warm im Backofen.
Ja, aber stellst du das kaltes Wasser da rein oder warmes
Wasser? Normalerweise müsste normales Wasser, du setzt die Förmchen in diese Auflaufform und gibst dann es ist nur eine Tasse voll Wasser, das ist ja noch nicht mal viel. Bei Crème Brûlée zum Beispiel habe ich die dann auch in die Fettwanne gesetzt und dann einfach, wenn das im Backofen war, dann das heiße Wasser dazu gegossen. Ja. So mit einem Messbecher.
Okay.
Ja. Und da war die Temperatur auch scheißegal. Ich glaube, das war ein bisschen länger wie 20 Minuten bei einer Crème Brûlée drin, aber das hat echt gut funktioniert. Auf jeden Fall ist scheiße, das Wasser da, also das Blech da rein zu manövrieren, ist scheiße. Gut erst Wasser in den Backofen, in die Fettwanne reinkippen. Das ist der Pro-Tipp.
Das kann echt das Ding sein, da hast du recht.
Ja.
Noch nie drüber nachgedacht.
Tja. Ich habe auch festgestellt, ich habe letztes Wochenende ein Roadkill Chicken gemacht. Also dieses flache ganze Hähnchen.
Aber wieso hast du das festgestellt?
Was?
Du wusstest nicht, dass es so heißt. Oder warum?
Nein, ich habe dann meinen Backofen, was mir noch nie passiert, anstatt ihn auf schnell vorheizen, was in einem eigentlich eine Umluft ist, hatte ich das Laufen auf Grill, aber bei 180 Grad. Und das Problem war, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ich habe, oder sogar auf 200 Grad, ich hatte den Mieter im Hähnchen drin Und die Außentemperatur sagte so, was ist denn mit meinem Backofen los? Der hat doch sonst immer super performt. Der war halt nur auf 170 Grad, obwohl er auf 200 stand, aber halt nicht auf Umluft, sondern nur auf Grill. Und da kam der, also da kam halt nichts auf Touren auf dem Ding. Also ich weiß nicht, also ist ja auch selten dämlich, wenn man den Backofen anmacht und den Grill schaltest du ja mal dazu, um irgendwas zu gratinieren oder keine Ahnung, und dann ballerst du den Grill ja auch auf volle Möhre und nicht auf 200 Grad, sondern dann ballerst du den auf 250 oder noch mehr, dass das Ding halt feuerrot glüht. Und da hatte ich ja echt gedacht, so, was ist denn mit dem Backofen los? Ich habe schon gedacht, der ist am Arsch. Dabei habe ich es einfach nur dumm eingestellt. Das ist mir noch nie passiert.
Ja, beim Grill, also du hast ja wirklich nur so eine obere Hitze und ne,
ja, ja,
da kommt gar nichts in die Mitte an. Wahrscheinlich hast du so außen schwarz und innen noch gefroren am besten.
Nee,
nein, du weißt, was ich meine.
Ja, es war halt, das hat funktioniert. Es war ja auch die, es war auf einem Blech und das Blech wurde ja auch heiß. Also es hat schon, aber es war halt nicht 200 Grad, sondern es war nur 170. Das hat alles ewig gedauert und es war halt auch nicht, dass es eine krasse Bräunung gekriegt hatte. Dann bin ich hingegangen, habe auf Umluft geballert, habe 200 und dann wurde das Ding ganz schön dunkel. Da habe ich es fast verkackt, weil ich mich auf den Mieter verlassen habe, aber der guckt ja nicht nach der Haut, wie dunkel die ist.
Das stimmt, ja.
Habe ich dann auch gelernt, dass man vielleicht dann doch nochmal nicht nur auf die Temperatur guckt, sondern auch mal einen Blick in den Backofen ist dann auch sehr hilfreich.
Das Ding ist halt kein Sous-Vide-Gerät, ne?
Ja.
Wohl wahr, wohl wahr. Ja.
So, wir haben jetzt 11:45, Martin. Wir haben es schon wieder.
Krass, oh Gott, ja. Puh.
Ich muss morgen früh raus.
Ich hoffe, die Kinder schlafen inzwischen.
Oh, oh.
Nee, ich glaube, das ist die Katze, die da hinten so Geräusche macht. Ja, die Kinder haben morgen keine Schule, aber ich habe die trotzdem um 9 Uhr ins Bett gesteckt, damit wir podcasten können. Und
sehr fein.
Ich bin ja auch nur 20 Minuten zu spät, glaube ich, da gewesen.
Kein Thema. Hast du angekündigt, ja, dass es später wird?
Ja. Genau. Ja.
So. Dann vielen Dank für eure Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir jetzt? Wir haben 2 Stunden gemacht, ey. Wir haben uns lange nicht gesprochen, Martin. Wir haben uns lange nicht gesprochen.
Ja, das stimmt. Das muss der Grund gewesen sein. Und ja, wer weiß, wie lange wir noch im Off quatschen und wann du morgen früh raus musst.
Ja. Geht bitte auf küchen-funk.de und schreibt uns gerne was in die Kommentare zu dieser Folge. Vielleicht habt ihr ja Schwalbennester schon mal gegessen, wisst, warum die Bloodbirds Nest heißen. Korrigiert uns sonst auf irgendwas, habt irgendeinen Scheiß gefunden, den ihr uns wissen lassen wollt, über den wir vielleicht mal quatschen sollen. Keine Ahnung. Ihr könnt uns anschreiben auf Instagram, Bacon Bakery, der Martin, oder Küchenjunge, das bin ich. Schreibt uns irgendwas, wir hören euch gerne zu, weil wir erzählen euch so viel Blödsinn, dann könnt ihr uns auch mal ein bisschen Blödsinn erzählen, weil wir werden ja auch mit jeder Nachricht schlauer. Vielen Dank und die letzten Worte hat wie immer der liebe Martin.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wir freuen uns auf eure Nachrichten, macht's gut und lecker.
Ciao.
Ciao, ciao.